Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Wir haben Montag, den 17. März 1949 und wir feeling hat, 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 hat. So, man könnte natürlich auch ein bisschen anders fühlen, aber wir feeling ganz anders. Wir feeling richtig gut und er ist heute da, frisch eingefleit aus The English Country. Herzlich willkommen to uns, the Thais. Nicht the Mike, the Domi Thais.
Yes, hello, Jan. Thank you for the invitation.
He comes from the famous... not novelist, but journal, a set, ist she, dass du da bist. So, und der Bene, moje.
Ei, gute Weh. Ich find's gut, dass ich nicht auf Englisch begrüßt werde.
Sollen wir das für dich auch nochmal?
Jetzt ist der Witz auch vorbei.
Wie geht es euch? Domi, wie war es in England? Es sah in deiner Story sehr interessant aus, es sah sehr fußballlastig aus.
Ja, Food Market, Fußball und Pints, würde ich mal sagen, zusammenfassen. Und ja, drei schöne Stadien mitgenommen. Watford, Brentford, leider Sepp Vandenberg nur auf der Bank gesehen, weil er verletzt war. Und West Ham, und schönste Erlebnis, muss ich echt sagen, Brentford. Kleinstes Stadion mit 17.000, aber dann lief da halt Hey Jude und es ist ja das Einfachste, irgendwie Leute einzuheizen damit. Mhm. Aber Aston Villa-Fans waren sehr stabil. Brentford war auch sehr stabil, weil das Stadion steht mitten in so einem Neubaukomplex. Du siehst das Stadion eigentlich gar nicht, weil da ist gefühlt gar kein Vereinslogo dran. Das ist genauso grau wie diese die Neubauhochbauten nebendran. Also du siehst dieses Stadion, wenn du aus der U-Bahn-Station kommst, siehst du eigentlich gar nicht, weil da sind nur Hochhäuser davor und alles ist grau.
Also Gegenentwurf zu Mainz 05, ganz frei rot.
Ja, und das muss man echt sagen, aber wenn die Stadien da in den Städten sind oder auch in Watford, im Wohngebiet, einfach geil. Also, auch wenn es ein bisschen weird alles ist, ne? Also, ich habe gelernt, du darfst ja Bier trinken im Stadion, aber du darfst nicht mit auf den Platz nehmen. Aber du darfst ja im Stadion quasi die Hucke voll saufen, aber nicht mit auf den Platz nehmen. Das geht natürlich gar nicht.
Also, du musst es noch eigenständig bis zum Platz schaffen. Ja, ist quasi die
also, Challenge. Es hat auch seine Eigenarten, ne? Also, 10 Minuten vor Anpfiff ist da halt das ganze Stadion leer, weil die halt alle noch irgendwo außerhalb im Pub oder irgendwie im Zwischenlauf ihr Bier trinken, aber keiner auf dem Platz ist. Und das ist schon komisch, muss man sagen. Aber generell auch witzig, weil ich finde, alle Beleidigungen auf Englisch hören sich viel, viel charmanter als auf Deutsch an.
Ja, das ist richtig.
Also, da hast du die rauhe hessischen Beleidigungen jetzt alle vergessen. Du Dachnatt, du Luftpump, du Hohlrolle.
Also Wanker hört sich schon besser an als Wichser.
Ja. Ted Lasso, Wanker, Wanker. Das kannst du mit dem Hohlroller natürlich nicht machen. Ne?
Dieses Melodische aber auch immer dabei. Ja. Aber habe ich das richtig gesehen, dass du 2 Spiele an einem Tag mitgenommen hast? Oder war das nur einfach 2 Insta-Stories, die direkt nacheinander kamen?
Das war schon 12.30 Uhr Watford in den Norden und dann Brentford um 17.30 Uhr im Westen.
Ja, geil, ey. Ich dachte schon so, Moment mal, der war doch eben noch in einem anderen Stadion.
Und wir wollten eigentlich Sonntag noch Chelsea oder Tottenham mitnehmen, aber das hat nicht funktioniert, da waren die Tickets weg.
Ja, das ist natürlich schade. Aber Domi Thais ist also international unterwegs und unter der Woche gab es auch internationale Bewegungen, nämlich die Nationalmannschaftsnominierungen sind mit Spannung erwartet worden und sie haben uns nicht enttäuscht und doch ein klein wenig vielleicht schon. Aber the return of the Amiri, würde ich mal sagen. Amiri ist wieder zurück in der Nationalmannschaft. Außerdem dabei, darauf konnte man auf jeden Fall Geld setzen, Johnny Burkhardt. Leider nicht dabei, Robin Zentner. Ja, was sagen wir denn zu den Nominierungen? Hat Herr Nagelsmann einen guten Job gemacht oder hat er es ordentlich verschissen?
Ich würde sagen, Nagelsmann hat die einfachste mögliche aller Lösungen gefunden. Er hat Amiri mitgenommen, weil er da einen Mangel auf der Position hat. Er hat Johnny mitgenommen, weil Johnny gerade wirklich der beste deutsche Stürmer ist. Und ja, dann bei Robin Zentner hat er sich halt gesagt, die Entscheidung vertage ich nochmal.
Ja, Johnny, wie du sagst, war ein Safe Call. Amiri hat aus meiner Sicht halt davon profitiert, dass Pavlovic mit pfeifischem Drüsenfieber noch ausgefallen ist. Sonst glaube ich, wäre er nicht dabei gewesen, weil Nagelsmann ja ganz klar gemacht hat, ich habe hier eigentlich quasi keine Trainingseinheiten diesmal. Ich kann nicht rotieren und 5 neue Leute reinholen. Jetzt sind es, glaube ich, 3, Amiri, Bissek und oder vielleicht auch nur 2, ich weiß es nicht genau. Aber ja, ist immer so auf die letzten 2 Spiele gesehen, verdient. Und dass Zentner nicht dabei ist, gibt's ein Für und Wider, würde ich sagen. Aber ich glaube, von der Leistung hätte er sich's verdient gehabt, aber Thema kaum Möglichkeiten, sich einzuspielen, einzutrainieren, dann setzt du halt auf die drei, die beim letzten Lehrgang schon dabei waren. Kann ich nachvollziehen.
Ja, und ich finde auch so ein Punkt, man muss auch Jönne können. Also ich hätte es Robin auf jeden Fall gegönnt. Verdient hätte er sich von den Leistungen in dieser Saison. Und Ortega, ich meine, der beste zweite Torwart, den es gibt in Europa. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen. Und wenn der eingesetzt wurde, hat er auch noch brutalst überzeugt, sodass Guardiola jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben muss, dass er ihn nicht einsetzt. So jemand hat es sich verdient. Und ich finde Torhüter sowieso eine brutal ungerechte Position. Ich meine, wir haben das bei Mainz 05 auch schon erlebt, dass Torhüter mit guten Leistungen halt dann auf der Bank sitzen. So ist es halt manchmal. Und ich meine, ein Marc-André Ter Stegen kann, nachdem er jahrelang, obwohl er der beste Torhüter war, nachweislich, ich meine, schafft das mal, als Torhüter in der spanischen Primera División der beste Spieler der Saison zu werden und dann nicht deutscher Nationalmannschafts Nummer 1 Torhüter zu sein. Also der hat da, die haben da alle schon eine harte Schule durchlebt. Ich glaube, gerade ein Mentalitätsmonster wie Robben kommt da ganz gemütlich drüber weg.
Und zumal man ja auch sagen muss, dass wir noch zwei andere Torhüter haben, die aktuell in der Bundesliga relativ gut performt haben. Und das sind die beiden, die eigentlich ihre Nullserie am Laufen haben. Gerade zum Beispiel Finn Dahmen, aktuell natürlich in einer absoluten Hochform, gerade seit dem Beginn dieses Jahres. Und natürlich auch Atubolu, gegen den wir dann ja auch gespielt haben, der aber das Glück hat, dass er ja trotzdem nominiert wird, aber halt nur für die U21, genauso wie auch Paul Nebel. Paul Nebel wäre übrigens ja auch eine Option gewesen, aber lass dir mal noch ein paar Tore, ich glaube, ihr habt es in der letzten Folge auch schon gesagt, lass dir mal noch 3-4 Tore machen, dann wird er automatisch irgendwann nominiert.
Ja, das war diese Rangliste beim Kicker, die habe ich mir auch nochmal zu Gemüte geführt und das ist schon krass. Ich meine, nach diesem Spieltag Dahmen im Fernduell mit Atubolu, den er jetzt überholt hat, weil Atubolu, danke Johnny, so ein Bro-Gruß ging mal kurz rüber Richtung Augsburg. Atubolu jetzt auf, ich glaube, Platz 6 und Finn Dahmen auf Platz 5 der besten oder der meisten zu 0 Minuten in der Bundesliga mit über 600 Minuten. Also ich glaube 614 sind es, 614 ja. Minuten ohne Gegentor. Das ist schon eine brutale Ansage, hat sich der Bub aber auch einfach verdient, hat sich zurückgekämpft. Ich meine, das gönnen wir ihm von hier aus alle. Und ich glaube, in Mainz hätten ihm auch alle die Nationalmannschaft gegönnt. Da hätte es kein böses Blut gegeben. Aber weil der Bene schon angesprochen hat, wir sind ja quasi schon beim Spiel und es war ja kein normaler Spieltag. Es war 120 Jahre Mainz 05, Jubiläumsspieltag. Und ich möchte eigentlich am liebsten einfach mit der Choreo anfangen, weil das war für mich mein Highlight des Spiels. Und bevor ich dann nachher in der Spielanalyse nur über die Choreo rede, was nicht so viel bringen würde, lasst uns gerade mal über die Choreo reden. Wir haben, um einmal so euch abzuholen, einen O-Ton eingefangen vom Alex Schulz von der Fanabteilung. Hört mal kurz rein, was er noch so erzählt. Und er macht eine schöne Geschichte und eine schöne Klammer auf.
Zum 100. Vereinsgeburtstag hatte ich das Glück und war aktiver Teil der damaligen Choreo und hatte damals mit Klaus Haffner auf dem Rasen gestanden und Klaus das Signal gegeben, wann wir loslegen. Das war schon ein mega Erlebnis. Jetzt 20 Jahre später hat sich meine Rolle da deutlich verändert. Ich bin kein Teil der Ultraszene mehr, sondern habe meinen Weg in den Verein gefunden als Teil der Fanabteilung und dennoch steht mir natürlich immer im regen Austausch mit den Jungs und Mädels aus der aktiven Fanszene. Daher weiß ich, dass da 30.000 Fahnen ungefähr besorgt wurden, die dann zum Einsatz kamen. Das ist natürlich schon immens. Die Fahnen, die kommen einzeln geliefert. Ja, die müssen dann alle auf Fahnenstöcke gezogen werden, am Spieltag selbst dann auf die ganzen Sitze verteilt werden. Allein das nimmt schon unfassbar viel Zeit in Anspruch. Die Choreo selbst, ich war schon sehr frühzeitig da, hab gesehen, wie viel Arbeit das ist, hab aber auch in angespannte Gesichter gesehen, weil der Wind natürlich an dem Tag unberechenbar war. So wie ich gehört habe, wurde die Choreo im Vorfeld des Spiels mehrmals getestet, einfach um zu gucken, wie sind Abläufe, wie funktioniert's. Und da war es halt immer windstill. Und dann kommst du an so einem Spieltag dahin, denkst, boah, wir haben alles richtig gemacht und eigentlich kann nichts passieren. Und dann ist es bläst der Wind dir so um die Ohren. Und das hat man natürlich dann auch während der Choreo gemerkt. Da war ordentlich Kraft drauf. Also man muss sich vorstellen, dass das ein riesengroßes Segel ist, das jedes Schiff wahrscheinlich rein aufwärts transportiert hätte. Und dem Ganzen musste man irgendwie standhalten, der ganzen Belastung musste auch das Material standhalten. Und die Jungs und Mädels waren am Ende nicht 100% zufrieden, ja, dem Wind geschuldet. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, für alle, die im Stadion waren, war das unfassbar toll. Es war ein unfassbares Erlebnis, wie der ganze Tag auch. Es hat ja dem ganzen Tag einen absolut würdigen Rahmen verschafft. Die Choreos, bei denen ich damals noch beteiligt war, waren am Bruchweg. Das war jetzt eine Nummer in der MEWA Arena. Ja, da reden wir halt einfach nochmal um eine Dimensionssteigerung, ja, was einfach noch beeindruckender macht. Und von daher Chapeau an die Jungs und Mädels aus der Fanszene. Wir sehen nicht mehr so oft Choreos, weil es halt einfach ein enormer Aufwand war. Aber wenn wir dann sowas sehen, lohnt sich es auf jeden Fall und wird uns sicherlich in guter Erinnerung bleiben. Und eigentlich muss man hoffen, dass man öfter mal irgendwelche Jubiläen hat, die es zu feiern gilt.
Ja, das Segel durften wir tatsächlich hautnah miterleben. Das ist, also diese Choreo war teilweise 5 Meter über uns und teilweise 5 Meter unter uns. Wir haben uns versucht festzuhalten, um die irgendwie auf Position zu halten, weil wir ja genau an der Kante, wo die Choreo hochgelassen wurde, stehen. Und also, das war schon ein richtiges Ding, ey.
Und es war auch gar nicht so ungefährlich, weil das Ding schlackerte dann nämlich. Das heißt, du musstest es ja festhalten und man sieht das auf den Bildern. An der Seite ist es so ein bisschen tiefer, aber da knallte der Wind so rein, du hattest keine Möglichkeit, weil sonst hast du es einfach knallhart ins Gesicht bekommen. Also waren die Leute immer so, Hand hinhalten, aber jetzt nicht ziehen und es war so ein Zwischending, dann ziehen natürlich trotzdem wieder Leute unten drin und, aber ein vollumfänglich gelungenes Ding, eine unfassbar geile Stimmung. Und einfach dieser Aufwand, auch schon mit den kleinen Fahnen. Alex hat es gesagt, über 30.000 oder 30.000 Stück. Ich meine, die musst du auch noch zusammenbauen. Also, das hätte ich mir in meinen kühnsten Lego-Träumen nicht gewünscht. Das ist schon abartig viel, die dann noch zu verteilen. Und ich finde, das Schöne an denen ist ja, Choreo ist das eine. Aber jetzt hat auch noch jeder, der im Stadion war, ein Andenken an diesen Spieltag, falls er sich nicht noch den Schal am Stand geholt hat, den ich auch der Felicitas, die ja nicht dabei gewesen ist bei diesem Spiel, weil sie in Luxemburg war, mitgebracht habe. Also das ist einfach eine tolle Erinnerung und das nimmst du mit und das bleibt für ewig und dann so in 50 Jahren. Schieße, mein Enkelchen, damals im Stadion, das war die 120-Jahr-Feier. Ne, ist doch auch eine schöne Geschichte. Und das haben sie ja einfach auch schön durchgezogen. Das macht einem Spaß. Man hat was mit nach Hause genommen, gab auch noch so ein bisschen Choreo-Stimmung in den eigenen vier Wänden.
Und es gibt ja tatsächlich ein paar so Choreo-Memorabilia-Sachen, die man hat. Ich erinnere nur daran, dass wir mal im Bruchwegstadion eine unfassbar geile Wendechoreo hatten mit Rot und Weiß. Da war direkt vorher, ist bei Hamburg gegen Bremen mal so eine Choreo zusammengeknüllt worden aufs Spielfeld.
Ah, die berühmte Papierkugel,
diese
ja.
Papierkugel. Und da stand unten einfach auf unserem Choreomaterial, bitte nicht zusammenknüllen und nach unten werfen. Und ich habe das irgendwo noch bei mir zu Hause rumliegen. Ich kenne Leute, die das an ihre Wand gehängt haben.
Inzwischen als Papierkugel oder was liegt's bei dir?
Mittlerweile als Papierkugel irgendwo in meiner Wohnung. Und ich finde, gerade bei solchen Choreos, wenn man was hat mit, um es nach Hause zu nehmen, um sich dann daran zu erinnern. Ich hänge mir sowas gerne in den Eingangsbereich, wenn ich die Tür reinkomme, dann fühle ich mich direkt zu Hause.
Ich hatte tatsächlich einen sehr emotionalen Moment. Und zwar, als der Capo himself unten da mal das kurze Stadionmikro entgegengenommen hat, nochmal kurz die Choreo erzählt hat und dann das Stadion angeheizt hat. Das hat bei mir tatsächlich Gänsehaut innen drin ausgelöst. Also, das war richtig geil. Also, da habe ich absolutes Kurvenfeeling gehabt. Es war wirklich, wirklich. Boah, da war ich angezündet wie sonst was. Und dann fiel es mir ein bisschen schwer, die Fahne einfach mal nur hochzuhalten. Ich wollte schon willenlos anfangen zu wedeln.
Wie viele Leute, die schon in der Hand hatten und schon angefangen haben, so, alle so, nein, noch nicht, noch nicht.
Beruhigt euch endlich.
Jetzt zünd die doch nicht so an, die wollen doch wieder rumwedeln.
War sehr stabil. Ich habe es nicht live gesehen, sondern dann danach. Und muss echt sagen, weiß nicht, wann Mainz 05 das letzte Mal so eine Choreo rausgehauen hat. Und man muss sich das mal überlegen, ne, was für ein Aufwand dahinter steckt. Alex hat es jetzt eben auch gesagt, hat das ja auch im Interview mit Schlechti für die AZ auch dann nochmal erwähnt, was da dahinter steckt. Ne? Und du investierst so viel Zeit auch noch am Morgen und dann auf einmal kommt da wirklich dieser Wind, denkst du, so, hä, what the fuck? Und das, was alles dahinter steckt, also ich habe das näher noch ein bisschen mehr mitbekommen. Ich war ja im vergangenen Jahr beim DFB-Pokalfinale, als es diese gigantische FCK-Choreo gab, die wohl ungefähr das Doppelte gekostet hat, was das jetzt von Mainz war. Mhm. Was da dahinter steckte, ne? Und aber auch, wie vorsichtig alle sind mit den Informationen dazu, weil sie wirklich Angst haben, das hat Schlecht jetzt auch nochmal gesagt, dass ihm das auch so vorkam, dass du halt dann ausspioniert wirst und irgendwie jeder weiß, wo deine Lagerhalle ist, wo du dann das produzierst und so. Und das ist schon krass, was da alles dahinter steckt und auch für mich jetzt als neutraler Berichterstatter beeindruckend.
Ja, und das sind einfach auch diese Dinge, die im Kopf bleiben. Jetzt hast du das Spiel eines Vereins mit K erwähnt in einem Podcast von Mainz 05. Das gibt schon mal Abzug in der B-Note. Aber man muss natürlich sagen, wenn man an dieses Spiel zurückdenkt, dann denkst du an diese Choreo zurück. Und wenn du jetzt an dieses Jubiläumsspiel zurückdenkst, dann denkst du an diese Choreo zurück.
Ich hätte einen Vorschlag. Es gab doch mal dieses tolle Sondertrikot. Halb Mainz, halb FCK. Oh, wieso wurde das denn nicht genommen?
Das war kein Sondertrikot. Das war doch kein Sondertrikot.
Hör mal, Kollege, gleich fliegst du raus, ey. Alter Falter. Oh, da reißt du aber was auf, ey.
Jetzt bist du aus dem Plan raus, gell?
Jetzt bin ich komplett raus. Nee, aber was man sich mal bewusst machen muss, auch es gibt ja dann in der Kurve, dieses Ding ist ja so ewig lang und du kannst es ja nicht einfach da langlegen. Das ist ja kein durchgehender, keine durchgehende Empore, wo du es hinlegen könntest, sondern da sind ja Treppenabgänge und Aufgänge. Das heißt, da muss noch Metallkonstruktion geschaffen werden, damit das oben drüber gelegt wird. Und das hat ja schon fast etwas von Theater. Also es hat was von Bühnenbildnis. Und
komplett.
Ja, also in der Tradition der Fasnachtswagen könnte man jetzt schon fast sagen, ja. Und dann wird das gemalt. Allein das in dieser Skalierung hinzubekommen, dass es dann nicht schepp wirkt, sondern auch noch perfekt aussieht. Also das ist etwas, was es dann hat es auch noch eine Geschichte, es hat einen Bezug und dann nimmt es das ganze Stadion mit. Das ist dann schon etwas Außergewöhnliches, das ist wirklich keine Standard-Choreo mehr, sondern das gesamte Stadion ist dabei, alle machen mit, wie du da nicht abgehen kannst, wie du da keine Gefühle haben kannst. Das sind einfach Gefühle, die sind zu groß für den Alltag und das ist das Schöne am Fansein. Du bist in diesem Moment nirgendwo sonst und du weißt, 30.000 mit dir sind gerade nirgendwo sonst. 30.000 nur hier und dieses Gefühl.
Ich habe dazu noch eine schöne Anekdote und zwar habe ich einen Kumpel und der hat das erste Mal seine Freundin mit im Stadion gehabt zu diesem Spiel. Dann hatte ich Tickets geholt und der Kumpel ist eigentlich gar kein Mainz-Fan. Er hat aber gesagt, okay, ich glaube, dieses Jubiläumsspiel gucke ich mir an, das tue ich mir an. Und seine Freundin wollte unbedingt mal ein Fußballspiel live erleben. Und das ist jetzt einfach ihre erste Impression von einem Live-Fußballspiel. Mit der Choreo, mit natürlich wie der Spielverlauf war. Alter, besser kannst du so einen ersten Stadionbesuch ja gar nicht planen.
Jetzt ist es natürlich enttäuscht, wenn es jetzt nicht jedes Mal so abgeht. Aber ja, also ich, das sind ja schön hier 90.000, aber als ich bei Mainz 05 gewesen bin, du.
So, und deswegen einfach mal einen Referenzpunkt setzen.
Ja. Das werde ich noch meinen Kindern erzählen.
Ja, dieser Jubiläumsspieltag fing ja schon unter der Woche an, seine Zeichen vorauszusetzen fürs Wochenende. Und zwar mit dem Sondertrikot. So, jetzt haben sich schon ganz, ganz viele Menschen dazu geäußert. Und wir haben euch auch gefragt, sag mal, ist das ein Knaller oder ist das eine Chance, die vertan wurde? Und da können wir schon mal sagen, 70% haben gesagt, Chance vertan, 30% haben gesagt, ist ein Knaller. So, und wir haben gesagt, so, wir äußern uns jetzt nicht dazu, weil aus zwei Gründen. Erstens wollen wir niemandem, der Spaß an dem Trikot hat, die Freude an dem Trikot nehmen. Also wer es kaufen möchte, soll es bitte kaufen. Wir wollen nicht der Grund sein, warum ihr es nicht kauft. Und zum anderen, Montag ist ja schon eine Sendung und der Moment ist jetzt. Wie finden wir denn das Sondertrikot? Starten wir mal mit der, ich glaube, neutralsten, diplomatischsten Meinung ein. Bene.
So. Also, ich bin ja bekannt jetzt dafür, dass ich keine Mainz 05, keine rosarote Mainz 05 Brille trage und mir nie so ein Shit besonders schnell kaufe.
Ihr seht jetzt nicht, er rollt einen Zettel aus.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem Design bekommen, was ich von einem Trikot, was ich für ein Jubiläum haben wollte, habe ich bekommen, was ich wollte. Ich habe ein Trikot, was sehr stark an eins angelehnt ist, was es in der Vergangenheit gab. Ich wusste, in der Vergangenheit haben wir einen sehr hohen Weißanteil zum Beispiel gehabt. Also wird dieses Trikot sehr wahrscheinlich auch einen sehr hohen Weißanteil haben. Ich mag das persönlich. Ich finde diese Schärpe eigentlich auch geil. Und ich habe es mir direkt gekauft.
Super. So, Domi.
Ich habe es mir nicht gekauft, aber gut. Ja, ich fand es echt nicht schön, muss ich sagen. Also, ich habe mir das angeguckt und dann dachte ich mir so, das soll es jetzt sein? Weil es wurde ja mit großer Euphorie auch erwartet und empfangen und ich glaube, so ging es ja dann auch vielen Fans. Muss aber sagen, als ich es dann in der Kombination mit Hose und Stutzen gesehen habe, dachte ich, oh, es hat was mit mir gemacht.
Und Schiebermütze bei Silvan Wittmann, muss ich dazu sagen.
Ja, sowieso. Also das war sensationell. Oder bei Kuni sah es auch sehr sexy aus.
Der ist ja schon retro so als Person.
Ja, eben. Ja. Das hätte auch ein Actionbild sein können von früher.
Red 3, weißt du, jetzt geht's richtig los.
Aber ich sag mal so, also die Choreo, die war schon dann nochmal was ganz anderes als das Sondertrikot, wenn man jetzt vergleicht, was man oder wie man eine Klammer um Jubiläumsspieltag machen will. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Jan.
Ich wollte es mir unbedingt kaufen. Ich habe mich in die Warteschlange gesetzt, in die digitale. Und der erste Malus für mich war so, okay, du kannst es jetzt zwar kaufen, aber zum Jubiläumsspieltag ist es halt nicht da. So, das war so vom Timing her so das erste Gefühl, wo ich dachte, schade. Aber nicht schlimm, ich hätte es mir trotzdem gekauft. Und ich habe noch, für meine Chefin wollte ich auch noch eins mitkaufen, weil die mich drum gebeten hatte, sie hatte keine Zeit, habe ich gesagt, ich hole dir noch eins mit. Und dann habe ich mir es in den Warenkorb gelegt und habe noch einen Moment drauf geguckt. Und da sind mir viele Dinge, und ihr wisst es, wenn ihr den Podcast öfter hört, ich bin jemand, der einen Design-Hintergrund hat tatsächlich, der also Drucker, Setzer, also Seitendesign etc. pp. Ich habe da ein bisschen ein Auge für, muss nicht jeder das Auge für haben, aber mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Und es ist ein sehr schlichtes Trikot, was ich gut finde, ist nun mal so bei Retro-Trikots. Ich finde die Anleihe toll, auch das, was Bene gesagt hat. Ich finde die Idee pornös, super, klasse Idee. Nur die Schärpe, die dann am Ärmel abbricht, das hat mich zum ersten Mal schon mal ein bisschen optisch gestört. Kann ich aber noch mit leben. Jetzt hast du natürlich früher keine Sponsoren gehabt. So, ist schon mal ein Erschwernis. Also idealerweise sagt ein Sponsor, weißt du was, sind wir nicht dabei, ist okay. Trikot, wenn da oben Jakko drinsteht, soll mir das gerade noch recht sein. Aber so wie das schon in die Schärpe gesetzt war, hat es für mich den ganzen Fokus bekommen, weil es ist halt weiß auf rot in dieser roten Schärpe und ich habe quasi nur auf Sponsor, jetzt mal kurz Credits dafür, dass sie nur das KÖ genommen haben von Kömmerling, aber trotzdem voll Augenmerk drauf. Und dann finde ich die Idee mit dem Doppelrad auf der anderen Seite anstelle des Mainz 05 Logos gut. Ja, ich hätte mir auch gerne das alte Vereinslogo gegönnt.
Ganz altes Mainzer 5 Logo, ja.
Wäre auch okay gewesen, aber Doppelrad finde ich eine tolle Idee, auch gestickt, auch schön. Aber ich frage mich, was hat das auf dem Schlüsselbein zu suchen? Also warum ist das nicht in einer Flucht mit dem Ausrüster und dem Sponsording? So, da war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Leute, 85 oder 90 Euro jetzt, das ist mir dann zu wild. Ich hätte es mir vielleicht sogar noch gekauft, aber ich wollte dann zurückgehen und dann das Damentrikot besorgen in der entsprechenden Größe. Und ich gehe zurück, da war das Trikot aus dem Warenkorb entfernt. Das war der erste Punkt. Und es haben mir viele geschrieben, auch dass es bei ihnen genauso gelaufen ist. Du gehst einen Schritt zurück, zack, aus dem Warenkorb weg. Und dann habe ich gesagt, komm, ist mir egal, dann kaufe ich das Damentrikot, ändere die Größe und der ganze Shop stürzt ab. Und ab dem Moment war es vorbei. Ich konnte gar keins mehr kaufen. Und dann haben aber auch viele bei uns in der Fangruppe geschrieben, ich fühle mich doch nicht so wohl damit, so wo ich das jetzt gerade sehe. Also ähnlich deine Reaktion, Domi, zum Teil genauso deutlich auch. Aber ich gucke mir das jetzt noch an. Es heißt ja 10 Tage Vorkaufsrecht und es soll keine Limitierung geben, also für die Mitglieder. Und dann war es ausverkauft. So, und da kam dann für mich der finale Punkt, wo ich dachte, okay, also die Kommunikation ist echt unterirdisch, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht sagen, es wird keine Limitierung wie beim Fastnachtstrikot geben. Sagen, es gibt 10 Tage Vorverkaufsrecht und dann ist es in kürzester Zeit komplett ausverkauft, nicht nachbestellbar und das war's dann. Also diese Melange aus dem Ganzen, aus den Design-Mäkelchen, möchte ich mal sagen, in Summe, plus wie der Verkauf abgelaufen ist, haben bei mir bei dem Sondertrikot einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
Und es ist ja auch nichts Neues für Mainz 05, dass es einen Run auf gewisse Trikots gibt. Und es war für Mainz 05 abzusehen, dass ein gewisser Hype da ist. Und wenn ein gewisser Hype da ist, wollen viele Leute das haben. Gerade weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass ist bei zum Beispiel den Fasnachtstrikots, wo es Limitierungen gibt, oder auch bei anderen Trikots, wo es gewisse Größen nicht mehr super häufig bestellt werden, gerade bei Ausweich- und Auswärtstrikot.
Und viele Leute kaufen ja gerne auch schon mal eine Nummer größer, um vielleicht noch eine Jacke oder einen Pulli drunter zu ziehen.
So, gerade in gewissen Größen gibt es nicht so hohe Auflagen. So, und dann muss ja als Mainz 05 klar sein, in dem Moment, es wird hier einen Run geben. Und dann sich hinzustellen, wie du schon gesagt hast, und teilweise Leuten auf ihre Frage, die sie Mainz 05 per Mail gestellt haben, Insta-Seiten zum Beispiel, zu antworten, es wird keine Limitierung geben. Und dann waren es am Endeffekt wahrscheinlich vielleicht 4.000 Trikots, 3.000, ich weiß nicht wie viele. Der Shop, das kann man, das also ganz ehrlich, dann mach doch von vornherein, also ich als ITler, sag mir, dann geh doch einfach hin und mach eine gescheite Warteschlange. First in, first out. Das, was du festgestellt hast, das haben ja viele andere auch festgestellt. Es gibt Leute, bei denen hat sich die komplette Seite aufgehängt. Dann gab es einen Warteraum, dann war überhaupt nicht absehbar, an welcher Position in der Schlange bin ich. Da stand auf einmal 2 Minuten, 5 Minuten, dann geht die Zeit hoch und runter. Natürlich, das ist alles abhängig davon, wie lange die Leute im Shop verbringen. Aber so ein Chaos muss nicht sein, vor allem wenn es nur, in Anführungszeichen, um 5.000 oder 4.000 Trikots geht, wenn es sehr viel größere Veranstaltungen gibt, gerade zum Beispiel bei Tickets für Konzerte oder sowas, wo 20, 50, 100.000 auf einmal verkauft werden. Das kann nicht sein, dass der bei 3.000 der Shop abstürzt.
So, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie viele Leute es sind und der ITler hat kurz Puls bekommen.
Ich habe kurz Angst bekommen, dass du mir eine reinhaust.
Nee, es geht mir so auf den Sack, das ist seit Jahren so.
Pass auf, ich möchte den Bene aber zur Seite springen. Du musst ja dann zumindest diesen Flaschenhals vermeiden.
Ja.
Dass halt, wenn du sagst, okay, wir kriegen da Probleme, wir können das auch so nicht anders lösen, was ja auch sein kann. Man vergisst häufig, dass Mainz 05 halt kein gigantischer Verein ist. Ja, auch wenn sich vieles professionalisiert hat, vielleicht steckt das ein oder andere noch in den Kinderschuhen. So, aber dann musst du vielleicht das anders im Vorverkauf regeln. Genau. Ich würde sagen, aus der Verlagsbranche, ey, das Prinzip Print on Demand. Check mal die Nachfrage ab, dann weißt du, was Sache ist, dann kannst du mit einer Vorbestellung arbeiten. Das geht, das kannst du machen. Dann limitierst du es auch übrigens nicht für eine jüngere Zielgruppe. Ältere Leute, die dann auf so eine Shopstruktur zugreifen müssen, haben quasi gar keine Chance, sich daran zu beteiligen. Und ich möchte aber trotzdem noch eine Sache, weil ich sie vergessen habe, erwähnen. Ich fand, dass die Idee mit dem Poloshirt ansonsten, auch die Abbinder an den Ärmeln, auch den Kragen, das hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Und das war so schade, weil ich habe es dann gesehen und dachte mir, cool, schade umgesetzt.
Da wäre so viel mehr drin gewesen.
Ja,
ne?
Genau. Das ist so viel Potenzial. Und ich meine, ich sag mal, selbst ich als derjenige, als einer derjenigen, die sich das gekauft haben, du machst dir natürlich schon Gedanken und denkst dir auch so, irgendwie, du hast ja schon recht, dieses Design-Ding, es nervt halt schon irgendwie. Jetzt haben wir ja das Glück, und ich würde mal gerade ein bisschen den Knick Richtung Spiel machen, jetzt haben wir ja das Glück, dass der Sponsor, du hast es eben gesagt, nur so ein bisschen oben im Eck ist und nicht ein flächiger, quadratischer Aufkleber, der mitten auf dem Trikot ist, der ein Riesenloch in diesen Streifen reinzieht. Tut mir leid, aber natürlich, dafür ist er nicht mehr oben im Eck. Also es gibt offensichtlich verschiedene Versionen von diesem Trikot. Das war wahrscheinlich eine vorläufige, würde ich jetzt mal behaupten.
Und vor allen Dingen, der Ausstatter Jakko steht jetzt als normaler, schlichterer Schriftzug da oben in der Ecke.
Ja, und also tut mir leid, aber irgendwas muss doch da grandios schiefgegangen sein in der Kommunikation, in der Absprache, in der Produktion von diesen Trikots. Also sorry, aber das darf nicht passieren. Dieser Aufkleber sieht so scheiße aus.
Also ich sag mal so, nach dem Ding lasse ich mir von Kömmerling aber kein Fenster mehr in die Hauswand setzen. Die achten ja null drauf, ob das passt. Also es ist ja Off-White, das Trikot, was ich wieder richtig cool finde. Ist wieder so ein Retro-Element.
Ja.
Und dann batschst du da in weißen Babadruff. Immerhin das Rot vom Logo war identisch jetzt mit dem Streifen, das hätte ja auch noch schief gehen können. Was mich nur dann wundert ist, bei Robins Torwart-Trikot, da ging's, ne? Da war es nicht drauf gebappt, da war es gedruckt.
Doch, das war auch geklebt.
Ja? Mhm. Aber dann ist es sehr gut gelungen.
Es ist tatsächlich das Torwart-Trikot, da wäre ich auch nochmal drauf zu sprechen gekommen, gab's ja meiner Meinung nach nicht zu kaufen. Ich finde es aber richtig schärf.
Also noch eine Enttäuschung. Hättest du das Torwart-Trikot gekauft?
Ich glaube, es gibt ein Szenario, wo ich am Ende dieser Saison mir ein Torwart-Trikot mit Flock Robin Zentner hole.
Also ich hätte es ja tatsächlich geil gefunden, wenn du so ein richtiges Retro-Torwart-Trikot machst. Und ich möchte an der Stelle nochmal darauf verweisen, wir hatten ja hier das Fanzine, das die Geschichten, die ehemalige, die Historie von Mainz 05 erzählt, wo wir auch das ein oder andere Hörspiel schon für gemacht haben. Die haben ja auch ein Retro-Trikot rausgegeben. Und das war im Vergleich dazu geiler.
Meinst Bendel?
Zum einen der Bendel oben, natürlich der Brustring, das hatten viele nicht auf dem Schirm, dass es noch Mainz 05 war. Ja. Aber das fand ich richtig geil. Da hatte ich leider nicht das Glück. Verdammt, ich habe es verpasst, ich hatte die Möglichkeit, ich habe gepennt. Aber
das war übrigens ein Print-on-Demand.
Das war ein Print-on-Demand, also es ist ja möglich. Und ich finde, der krasse Gegenentwurf dazu, wie man es dann vielleicht in Perfektion macht, gut, ich weiß, es ist der DFB und nicht Mainz 05. Okay, es ist Adidas und nicht Jacko. Trotzdem, 125-jähriges Bestehen DFB, falls ihr das Retro-Trikot noch nicht gesehen habt. Aber so geht stylisch, modern, retro. Weil das ist es ja. Es geht ja darum, dieses Alte in die Moderne zu transferieren. Und das ist ihnen in Perfektion beim DFB gelungen. Und Mainz 05 leider, leider, ehrlicherweise nicht.
Mir kam jetzt eben geistlos, weil ich fand's geil, wie ihr wirklich beide dann eine Doktorarbeit draus gemacht habt und das so tief ins Detail reingegangen ist. Ich wollte nur eine Sache sagen, ich weiß gar nicht, ob du es, glaube ich, am Anfang erwähnt hattest, aber dieses Video, dieser Retrofilter und auch alles, was Logo angeht, das hat viel mit mir gemacht, muss ich sagen. Das war wirklich Champions League und ich muss sagen, die Choreo war Champions League. Ich sag mal so, das Trikot war Conference League und der Song war Euro League. Wie war's bei euch?
Nations League, ja. Also ich hätte es nicht gebraucht. Also das muss ich halt auch dazu sagen, wie es dann am Spieltag umgesetzt wurde. Auf den Anzeigetafeln, auch wenn sie dann beim ersten Tor ausgefallen sind, weil wir so laut waren, das ist natürlich die Erzählung. Dieses Retro-Design, die Schrift dazu, dass Freiburg auch noch als Gast sein altes Logo zur Verfügung stellt. Ja. Mega. Und dann komme ich zu den Feinheiten, zu den Details. Eine tolle Font, eine tolle Schriftart, die sie da haben. Warum ist die nicht auf dem Retro-Trikot? Und warum läuft dann die Mannschaft in ihrer normalen Rückennummernschrift auf, was auch überhaupt nicht mehr zu dem Retro-Gedanken korrespondiert, sodass es dann tatsächlich am Ende eher aussieht wie das Nationalmannschaftstrikot von Peru? Und das ist dann halt schon ein bisschen bitter an der
Horizonte
Stelle.
Oder irgendwie sowas. Ja, aber ich gehe da 100% mit. Also diesen Font, den finde ich extrem geil. Ich kam ins Stadion rein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe die Anzeigetafeln an den Ständen gesehen und dachte so, Alter, wie geil ist das denn?
Auch die Wimpel, die in den Ecken des Stadions aufgehängt wurden. Rot-Weiß-Gold. Ja, Torfahren. Es war wunderbar. Es war wirklich.
Wollte ich sagen. Entschuldigung.
Es war, ja, wir haben dich alle verstanden. Ja, ich glaube, jetzt ist es gerade richtig sagen müssen. Wir wussten alle, was du meinst. Wir waren einmal kurz im Bene-Kosmos unterwegs. Aber das war so viel Liebe zum Detail. Und diese Liebe zum Detail, die habe ich beim Trikot vermisst. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Vorwurf an Mainz 05 ist. Na gut, die sind jetzt die es dann verkaufen müssen. Oder ob das nicht eigentlich eine Kritik ist, die an den Ausstatter geht. Muss Mainz 05 selbst wissen, wie sie das kommunizieren. Aber das war auf jeden Fall, ich meine, wir haben nochmal nachgefragt, für einen Großteil der Fans eine Enttäuschung. Und ich glaube, viele selbst, die es gekauft haben, haben es dann gekauft, weil sie sich das vorher vorgenommen hatten und nicht, weil sie das Trikot dann tatsächlich so geil finden.
Das kann tatsächlich sehr gut sein, aber ich würde gerne noch mal einen Aspekt ansprechen von diesem Jubiläumsspiel und über den haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet und zwar, dass wir Freiburg als Gast haben, finde ich halt so geil. Quasi den einzigen anderen e.V. noch, der in der Bundesliga ist, der aktuell ähnlich erfolgreich ist wie ihr, der ähnlich lang in der Bundesliga ist, eine sehr ähnliche Geschichte hat. Wir waren letztes Mal bei denen ihrem Vereinsjubiläum, 120-Jährigen, auch im Stadion, dass wir einfach zwei EVs haben, die in der Bundesliga auf diesem Niveau als tatsächlich Spitzenspiel da gegeneinander spielen, an diesem Spieltag, da geht mir wirklich das Herz auf und ich freue mich so sehr, dass es wirklich Freiburg war, die für dieses Spiel da sind.
Und Freiburg und Mainz, El Simpatico wurde es mal genannt und ich bleibe auch dabei, weil es schön ist. Auch das Banner dann aus der Freiburger Gästekurve heraus auf weitere 120 Jahre ohne Investor. Auch das zeigt, man ist sich im Geiste sehr, sehr nah. Sehr, sehr nah. Auch wenn das keine Fanfreundschaft ist. Man ist auf jeden Fall im Geiste irgendwie miteinander verwandt und das ist schön. Aber damit sind wir jetzt, glaube ich, auch beim Spiel angekommen, weil es war das Duell der punktbesten Teams der letzten 5 Spieltage. Ich glaube, Freiburg mit 11 Punkten, Mainz mit 13 Punkten, irgendwie sowas war es. Und der Drittplatzierte gegen den Fünftplatzierten. Freiburg hat in den letzten 6 Spielen kein Gegentor kassiert. Und könnte man denken, das ist aber stabil. Zur Wahrheit gehört aber bei der Freiburger Saison davor, haben sie in 3 Spielen Frankfurt, VfB, Bayern 9 Gegentore kassiert. Und um zu wissen, wie volatil, also verletzlich und auf und ab das bei denen geht. Wenn man noch das Spiel davor dazu nimmt, dann ist das Kiel. Dann musst du noch 2 weitere Gegentreffer dazu nehmen, auch wenn sie das Spiel 3-2 gewonnen haben. Aber in diesen drei Spielen gegen Frankfurt, VfB und Bayern hat man halt nur zweimal selbst getroffen und auf einmal hat man aber irgendwann nochmal Werder Bremen zwischendrin mit 5-0 weggefiedelt. Also Freiburg, so eine kleine Wundertüte, und man merkt, Freiburg da oben auf Platz 5, das hat auch damit zu tun, dass die üblichen Kandidaten eben nicht da oben anzutreffen sind, und das Hinspiel ging 0-0 aus. Und wie das im Einzelnen vonstatten ging, gegen eine Mannschaft, die nicht unbedingt da oben steht, weil die anderen ausnahmslos schwächeln, das schauen wir uns jetzt an. Nimmt nochmal einen Schluck, der Bene beruhigt sich nochmal, vergisst alles mit der IT. Ja, genau, atmen mal durch und dann geht's weiter. Bis gleich. Ein 2:2 und trotzdem ein Erfolg. Wir bleiben erstklassig. So, fangen wir mit dem Wichtigsten mal an. Wer hatte es auf dem Schirm? Na, du?
Ich bis zu dem Post, glaube ich, gestern. Nee, warte mal, ich glaube, Mainz 5 kam irgendjemand noch zuvor. Mainz 5 war doch auch Montagmorgen, oder?
Ich glaube, es war Mainzer überall, ja. Oder war es
ja,
irgendwie sowas?
Übrigens, genau. Heute ist Montag, ja.
Ja, aber es gibt ja auch, ich dachte an die Leute, die das morgen früh hören.
Natürlich, am Montagmorgen hat Mainz 5 das gepostet. Nee, ich finde auch, die Netzreaktionen auf diesen Post finde ich überragend, wie alle Leute komplett denken so, hä, was ist denn mit euch los? Ihr seid auf Platz 3, was wollt ihr denn jetzt mit Klassenerhalt? Ich lieb's, ich finde alles daran gut.
Ich finde, das ist auch das richtige Maß an Demut. Nochmal kurz zeigen, wo unsere Prioritäten liegen. Da, wir sind jetzt in der ersten Liga, das bleibt auch so, das heißt 17 Saisons am Stück. Ist das 17 Saisons?
Das ist die 17.
Ja. Und das ist schon eine ordentliche Ansage für so einen kleinen Verein. Und ich bleibe auch dabei, dass der Verein da jetzt ist, wo er ist. Das ist erarbeitet. Kannst du nicht immer erwarten. Aber ich finde so dieses Langzeitziel, wenn du jetzt seit 17 Saisons dabei bist, das darf sein Top 10 in der Bundesliga.
Und ihr wisst auch, was das jetzt bedeutet. Wir haben 8 Bonusspiele. Die angekündigten Bonusspiele. Der Rest ist Bonus. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir im Bonus angekommen und jetzt können wir was Geiles schaffen.
Wenn ich eins nicht mehr hasse im Fußball, es ist dieses Understatement wirklich im Profifußball. Also immer dieses, oh ja, wir können von Spiel zu Spiel denken und. Du hast eben gesagt, du brauchst dich nicht dafür entstecken oder verstecken oder entschuldigen dafür, dass du jetzt auf Platz 3 stehst. Das hast du dir erarbeitet. Ja, Leipzig und Dortmund und Frankfurt und Stuttgart spielen nicht die Saison, die sie eigentlich spielen sollten. Ja, aber vielleicht sind sie auch nicht so gut. Ne? Vielleicht wurde da auch jemand bei der Kaderplanung beim BVB überschätzt, möglicherweise. aber Mainz 05 hat sich das erarbeitet. Und ich sag mal so, ich fand auch ehrlicherweise nicht, dass die Verantwortlichen, wenn ich über vor allem über Nico Bungert rede, der hat das dann auch nie so vehement gesagt, naja, hört mir auf mit Europa, das war eher Christian Heidel von Anfang an, ne? Wo Henriksen hat ja sowieso kein Hehl daraus gemacht aus seinen Träumen.
Nadim,
ne?
Amiri übrigens auch nicht.
Ja, nee, sowieso nicht.
Also Christian Heidel wurde zwischenzeitlich Weltmeister im Zurückrudern, weil er immer die ganzen Aussagen einfangen musste.
Ja, und dementsprechend verdient. Also ich sag mal so, auch Freiburg, das ist erarbeitet und keine Ahnung, ich dachte mir das auch, wir hatten ja vorhin den Exkurs mit London bei Brentford, die ja alles auf Zahlen gesetzt haben, weil deren Eigentümer ist ja da so Wettanbieter, Datenfuzzi, jetzt mal ganz plakativ gesagt, und ich dachte mir, oh, das ist alles so, auch wenn das jetzt hier klein ist und so, aber es ist alles erarbeitet, es basiert auf einer Idee, auf einer Vision, und ich finde das geil, und die anderen Vereine, die halt einfach dann ihren Erwartungen hinterherhinken, die haben das verdient.
Und wir sind endlich mal in der Position, das halt auch auszunutzen, weil das andere Vereine straucheln, das gab es oft genug, aber wir haben dann halt irgendwie mitgestrauchelt oder sind an der Verantwortung oder an der Aufgabe irgendwie daran gescheitert, an der bloßen Idee, dass wir was erreichen könnten, sind wir gescheitert.
Und deswegen ist diese Saison für mich jetzt auch, selbst wenn wir jedes Spiel verlieren sollten, ist diese Saison einzigartig, weil wir eine Idee von Erfolg bekommen haben. Eine Idee, wie wir sie seit Jahren nicht mehr hatten. Eine Idee, wie es sie auch unter Thomas Tuchel in dieser Art und Weise nicht gegeben hat. Und diese Idee ist für mich so fundamental. Ich erinnere mich daran, wenn wir hier im Podcast vor Jahren gesagt haben, oh, ein bisschen mehr, sag mal was Geiles, gib mal ein paar Ambitionen raus, muss ein bisschen was kommen. Wir sind ja auch wirklich auch persönlich auf der Straße angegangen worden dafür, dass wir das gefordert haben. Und es war ja nie das Ziel zu sagen, ey, meinst du fünf, wir sag mal hier, Europa ist das Ziel und so. Das war ja nie das Ding. Aber ich bin der festen Überzeugung, du kannst ja keinen Leistungssport machen, wenn du dich nicht mit dem Höchstmöglichen auseinandersetzt. Also, dass ein Robin Zentner dann enttäuscht ist, wenn er nicht in die Nationalmannschaft kommt, das erwarte ich irgendwo. Weil wenn er nicht in die Nationalmannschaft kommen wollen würde, dann wäre da was falsch. So, also das sind halt einfach so Dinge, du musst dich mit den höchsten Weinen auseinandersetzen. Und natürlich werden wir vermutlich nicht deutscher Meister werden. Aber das ist ja das Geile an Mainz 05. Es hat ja auch keiner gedacht, dass wir es jemals in die Bundesliga schaffen würden. Dann sind wir ein paar Mal so knapp dran vorbeigeschrammt, irgendwann nur noch wegen einem Tor in der Tordifferenz nicht mehr reingekommen. Was soll uns denn bitte erschüttern? Und ich finde, da muss der Verein auch ein bisschen gucken. Da wurden die Fans eine ganze Zeit lang, ich sag mal, devot gehalten. Und ihr dürft maximal träumen. Aber Henriksen lehrt die Menschen gerade das Glauben und Glaube ist was anderes als Träumen. Träumen, das reicht nicht aus, um Ambitionen zu verwirklichen. Aber Glaube, wenn du daran glaubst, und ich bin ganz ehrlich, ich kann diese ganzen Unkenrufe jetzt schon nicht mehr hören und du hörst sie nämlich schon wieder. Das ist nämlich dieses alte Mindset, dieses, oh ja, dann gegen den BVB, Mainz 05 e.V. hilft. Leute, es macht doch überhaupt keinen Sinn, das Schlimmste zu befürchten, wenn ich doch auch das Beste hoffen kann. Und wir sind da, wo wir sind verdient. Nach unten kann es nicht mehr gehen. Wir sind jetzt da oben und wenn wir ein gallisches Dorf sind, dann haben wir da oben maximal noch Angst davor, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Das ist meine Meinung dazu. Vor was sollen wir noch Angst haben?
Angst vorm Champions League Sieg.
Ja, gegen den SC Freiburg.
Auf der PlayStation.
Ja, aber ich finde, du sagst das gerade ganz schön und ich meine, nicht nur wir haben ja den Glauben irgendwie oder sollten den Glauben haben, sondern wir merken ja auch, die Spieler haben den Glauben. Und das finde ich so viel geiler.
Und was du merkst ist, und jetzt würde ich gerne einen kleinen Dreh machen, Gladbach war das bessere Team gegen uns in vielen Phasen des Spiels. Freiburg jetzt natürlich auch bedingt durch die Unterzahl, aber auch das erste Tor kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und du merkst, dass diese Mannschaft durch den Glauben an sich selber Punkte holt, die sie früher nicht geholt hätten oder wo sie so auf jeden Fall noch verloren hätten oder Spiele aus der Hand gegeben hätten. Und das scheint etwas Nachhaltiges zu sein. Und das ist ja das Verrückte daran. Und deswegen glaube ich, dass diese Idee von Erfolg, die diese Mannschaft gerade erfahren hat, in Kombination mit der Kultur, die Henriksen eingebracht hat, eine nachhaltige Entwicklung ist, die auch peu à peu immer mehr auf das Fanumfeld sich übertragen wird. Und es wird niemals der Punkt kommen, dafür weiß jeder hier, wie klein Mainz ist, es wird niemals der Punkt kommen, wo hier jemand sagt, also Europa muss ich jetzt aber sein nächste Saison. Dieser Punkt wird niemals kommen. Niemals. Dafür ist die Geschichte von Mainz 05 120 Jahre lang viel zu demütig. Das wird nicht passieren. Und deswegen freue ich mich einfach und sage, ey, voller Angriff. Und Felicitas hat es in ihrer Kolumne in der AZ geschrieben, jeder Punkt ab sofort wie eine Meisterschaft. Ja, ja. Und dann in Unterzahl gegen Freiburg den Punkt holen. Das ist nicht selbstverständlich.
Definitiv nicht. Und es wären ja auch fast auch drei geworden anstatt einem. Was auch nicht unverdient gewesen wäre, weil Kollege Reinhard Rehberg hat es gut auch analysiert. Diese Widerstandsfähigkeit und diese Stressresistenz ist schon enorm. Ne? Die baust du aber auch nur auf, wenn du davon überzeugt bist von all dem, was du machst. Und sobald du da Zweifel hast in dem, oh, schaffen wir es irgendwie zu 10 oder schaffen wir es überhaupt mit dem, wie wir Fußball spielen wollen und was wir verkörpern wollen, klappt das nicht. So, und ich hatte das Gefühl, Mainz 05, ja okay, wir sind zu 10, aber jo. Also Freiburg wird uns jetzt nicht killen, so von der Überzeugung, und das ist was du dir hart erarbeiten musst, und das ist wirklich was man nicht irgendwie als Floskel irgendwie abtun sollte, sondern sich vor Augen führen, weil das ist eine harte Entwicklung als Gruppe, da hinzukommen.
Es ist ja auch nicht das erste Spiel, was wir in Unterzahl spielen, wo wir in Unterzahl eigentlich richtig krass dominieren. So, ich denke mal an Frankfurt zurück, wo Amiri auch irgendwie früh in der ersten Halbzeit das Tor bekommt, wo wir
die Karte bekommt. nicht das Tor.
Ja, natürlich die rote Karte bekommt und wir dann direkt drauf quasi als Antwort ein Tor schießen und oder Tore erzwingen und noch 3-1 gegen Frankfurt gewinnen, wo du denkst so, hä, was passiert denn hier?
Ja, und das, du denkst, das ist vielleicht sogar so eine einzelne Sache, die mal vorkommt. Du denkst, ah, das war jetzt mal Spielglück, das brauchst du auch mal in der Saison. Und dann merkst du, dass dieses Glück sich aber wiederholt und dann merkst du, Glück ist erarbeitet. Und wir haben das letzte Woche angesprochen mit Blick auf das Offensivspiel. Du musst dich in die Situation begeben. Du musst diese 16er-Besetzung mit 4, 5 Spielern haben, um überhaupt in die Situation zu kommen, Glück zu haben, dass der Ball mal abgefälscht wird. Und warum wir nicht gewonnen haben, hat auch damit zu tun, da möchte ich aber später drauf gucken. Und wir gucken jetzt zuerst mal auf die Startelf, denn da hat sich erstmal überhaupt nichts verändert. Und das war für mich nach dem Gladbach-Spiel auch eigentlich vollkommen in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Never change a winning team, glaube ich, steht groß gedruckt über dem Bett von Bo Henriksen. Über ja,
als Arschgeweih.
Also der steht auf und guckt auf die Decke und da steht da, never change a winning team.
Du geile Sau. Hast du noch so einen Aphorismus drauf, damit er an sich selbst glaubt? Super. Ja, also das war für mich einfach nur logisch. Und ich glaube, dann war so ein Spiel von einer enormen Intensität, beide Mannschaften, die brutal auf zweite Bälle gegangen sind, sprich Zweikämpfe, Abnutzungskampf. Freiburg wirkte schon ein bisschen zielstrebiger so in den ersten, 20 Minuten, so am der 23. war mal der erste Torschuss dann von Mainz 05, ich glaube Cassie war es, aus der zweiten Reihe. Du hast aber gemerkt, es war wieder so dieser Moment, Mainz hat schon Ideen, wie sie hier zum Erfolg kommen können. Und gerade dieser Laufweg, Johnny Burkhardt, zweiter Pfosten und Flanke dahin durch Cassie von der anderen Seite, das hatten die sich vorgenommen. Das haben die vorher 2-3 Mal probiert, bis Cassie sich entschieden hat, weißt du was, ich spiele das Ding mal flach. So, und dann wurde es ein Erfolg.
Ich finde bei dem Tor vor allem so geil, dass Johnny das ja eigentlich selbst einleitet, weil er wird ja auf außen geschickt, flankt rüber und kriegt dann die Zeit von seinen Mitspielern reinzulaufen und genau in den Raum zwischen den beiden Verteidigern reinzustechen, um dann da zu sein, um den Ball perfekt reinzumachen. Das finde ich so geil und wie du schon sagst, man merkt irgendwie, die haben das irgendwie geplant.
Ja, also ein junger, offensiv geprägter Außenverteidiger, den du da hast, wenn du da aus dem Rücken kommst, das ist unangenehm, das ist wirklich unangenehm. Wenn da noch Johnny Burkhardt aus seinem Rücken kommt, dann wird es zurzeit richtig bitterböse.
Ja, eine wahnsinnige Qualität, ne? Also man redet darüber, ja, es war die erste Großchance, ja, aber das war auch ein Hochkaräter und ja. Cassie hätte den, da bin ich fest davon überzeugt, am Anfang der Saison so noch nicht geschlagen, also ich bin wirklich beeindruckt, der hat ja dann auch das zweite Spiel davor gelegt, ich weiß gar nicht, Vorlage 7? Oder 8 jetzt?
Müsste
aber
sein.
Wie viel er steht jetzt?
Das wird je nach Statistik unterschiedlich
gezählt.
Also
diese Präzision in seinen Flanken, die man ihm ja oft vorgeworfen hat, die ist diese Saison wirklich Wahnsinn, wie er das flach da reinhämmert mit dem Innenspann. Wirklich super. Johnny dann auch gut da rein. Top. Also und dieses Muster haben wir auch schon öfter gesehen.
Ja, und es ist vor allen Dingen ein historisches Tor. Ne? Johnny mit dem 15. Tor in der Liga in einer Saison zieht damit gleich mit niemand Geringeren als Weltmeister André Schürrle und Shinji Okazaki, dem unvergessenen Shinji Okazaki. Oh, oh, oh. Also, und Mainz 05, und weil du gesagt hast, das Tor kam ja quasi aus dem Nichts, mit der besten Chancenverwertung in der Bundesliga aller Teams. Das kommt auch nicht von ungefähr. Und hier war ja wieder die Situation, sie ist unfassbar unangenehm für eine Verteidigung und ich möchte euch das einmal erklären, woran das liegt. Du hast das Tor und normalerweise stehst du als Verteidiger mit dem Rücken zum eigenen Tor. Das heißt, du verteidigst mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor. Naja, aber in dem Moment ist die Kette gedreht. Alle müssen mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen und ab dem Moment, ihr könnt euch alle selbst ausmalen, nach hinten kann man schlecht schießen und wenn, dann ist es nicht mehr kontrolliert und jemand steht im Rückraum. Du musst mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen. Selbst wenn da ein Freiburger drankommt, ist es unheimlich schwer, dass das Ding nicht ins eigene Tor geht. Vor allen Dingen, wenn der Ball scharf getreten ist. Also da ist ja schon wieder eine Situation, die das Glück förmlich anzieht. Klar, dass Johnny Burkhardt ihn dann glatt reinmacht. Für mich hätte Atubolo übrigens zum Ball gehen müssen. Da sah er für mich nicht perfekt aus, der ansonsten eine sehr starke Saison spielt. Das war für mich aber auch die einzige Möglichkeit, wie du es noch hättest verteidigen können. Dann macht Johnny das halt einfach eiskalt.
Um 16.03 Uhr. Also das hättest du als Mainz 05-Fan nicht anders ausmalen können. 16.03. das Vereinsjubiläum, das Spiel war ja am 15., also es war nicht am Datum des Jubiläums, aber macht er um 16.03 Uhr dieses Tor. Und auch noch Johnny Burkhardt, dem Mensa Jung quasi. Also hätte man sich auch nicht schöner erträumen können fürs 1-0.
War ja vielleicht abgesprochen, ne? Ja, ja. Hier, mit Arthur Bolo hier, 16.03 Uhr, Kollege, die Uhr.
Und ich habe beim Finny habe ich noch ein paar Schulden und ich muss dir leider jetzt die 0-Minuten-Serie kaputt machen, damit der Finn an dir vorbeizieht. Nimm es
um
mir 3
Minuten übrigens. Ja. Also Otto Bono hat 610 und Finn hat jetzt 614 oder 13. Ja. Finde ich so geil.
Ja, aber trotzdem hat es das Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil es war die erste Torchance. Es ist übrigens wieder eine Parallele auch zu Gladbach. Auch da kam dieses Tor so ein bisschen aus dem Nichts. Und diese Tore aus dem Nichts, auch damals dieses erste Spiel, wo man so dominant aufgetreten ist gegen Dortmund, das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, aus einer vermeintlichen Drangphase des Gegners. Und das ist etwas, was du schon merkst. Du kannst diese Mainzer zu keinem Zeitpunkt abschreiben. Die können dir aus dem Nichts einen Nierenhaken verpassen und dann sitzt du da auf der Matte und musst erstmal tief durchatmen und dann folgen schon 2 und 3 hinterher, wenn du Pech hast. Und das ist halt eine absolute Monsterqualität. Das einzige Problem ist, wenn du dann einen Spieler in deinen Reihen hast, der dir selbst einen Nierenhaken aus Versehen verpasst, indem er sich nämlich mit Rot vom Platz holt. Lass uns mal über die Situation sprechen. Dominik Kohr mit der roten Karte. Denn in der Kurve und im Block, muss ich ehrlicherweise sagen, war meine erste Reaktion eine andere. Weil ich dachte mir, die Linie des Schiedsrichters war bis dato frei, der hat viel laufen lassen, tolle Spielführung, das ist mir jetzt zu kleinlich.
Ja, gab keinen Zweifel daran, dass das die richtige Entscheidung war.
Von außen
Freistoß,
dann.
Ja, wie gesagt, ich stand ja nicht im Block, ich habe das Spiel ja nur im Nachgang dann gesehen. Das war halt einfach doof. Er legt die Hand auf, er ist lang genug dran, er verhindert eine Torchance, Zentner kommt da definitiv nicht zu 100% ran und die Regel ist ja klar, wenn die Abwehraktion irgendwie um den Ball geht, dann kannst du noch gelb geben, war es aber nicht, weil es ja nur gegen den Körper ging, also klar rot und ich weiß gar nicht, ob es in unserer Gruppe war oder in einer anderen, da wurde mal diskutiert darüber, ab wann denn ein Platzverweis Sinn macht und ja, ich sag mal so, 44. Minute nicht, ich sag mal so ab der 70. Und das war halt echt schwierig, weil Mainz hatte mit dem 1-0 ja das Momentum auf der eigenen Seite, die Spielkontrolle mehr. Ballbesitz ging auch wieder höher, die Ballbesitzkurve im Laufe der 90 Minuten. Ja, und du musst halt komplett umstellen.
Ja, und vor allen Dingen, Kohr guckt vorher noch hin. Und das ist das, was es dann so endgültig, kannst du sagen, hat den Arm irgendwie ausgefahren oder was auch immer, aber nee, der guckt vorher hin und langt dann zu, was für mich auch ein unnötiger Zweikampf in diesem Moment ist. Es ist unfassbar schwer zu verteidigen. Domi, wir haben jetzt vor der Sendung, da war jetzt natürlich keiner bei, bestimmt 10 Minuten uns diese Szene angeguckt und haben überlegt, wie könnte man es verteidigen. Und das ist ein Pass, der auf der Seitenauslinie quasi gespielt wird. Und da kann man jetzt entweder sagen, okay, Danny da Costa steht zu tief und müsste eigentlich konsequent da draufschieben, um diesen Ball noch irgendwie zu verteidigen. Oder, und das ist eine unfassbar anspruchsvolle Aufgabe als Innenverteidiger, von Dominik Kohr in dem Moment zu verlangen, dass er die Situation antizipiert und sagt, okay, ich muss mich nach hinten absetzen. Wenn ich hier ins Laufduell komme und noch probiere, auf Abseits zu spielen, dann laufe ich hinterher und werde tendenziell einen Foul begehen müssen. Konnte so nicht passieren. Das Ärgerliche für ihn, als er auf Abseits spielt, ist, Philipp Mwene steht noch tiefer als er. Das heißt, er hätte diese Abseitsfalle, die er da probiert hat, zu setzen und die ihn dann in die Situation bringt, lief absolut ins Leere, weil Philipp Mwene jedes Abseits aufgehoben hätte. Und das ist unglücklich, Freiburg spielt das dann gut aus, aber er hätte dann gar nicht mehr hingehen müssen. Es ist ein sehr schwerer Winkel, um da drauf zu schießen. Es ist der schwache Fuß von Höhler, es ist der linke. Du hast einen Torwart in Robin Zentner, der bärenstark in 1-gegen-1-Situationen ist. Für mich überhaupt keine Notwendigkeit, da hinzugehen. Und ich mache auch Höhler keinen Vorwurf, dass der den Kontakt dann irgendwann mal dankend annimmt. Weil er wird zurückgehalten, so fertig. Und dann wäre er vorher am Ball gewesen.
War eine klare Einladung. Also musst du annehmen. Ich glaube, ich wäre auch gefallen, ohne dass ich fallen wollte bei dem Fall. Und so wie du sagst, es war halt eine Verkettung von 2, 3 Fehlern in dieser ganzen Aktion vorher. Jens verliert den Ball und du hast ja das Risiko. Mainz verteidigt normalerweise Mann gegen Mann über den ganzen Platz, was viele machen ja, was von Atalanta Bergamo geprägt ist, diese Mann gegen Mann Verteidigung, während man früher nur diese Raumverteidigung hatte. Und dann hast du den verlorenen Zweikampf, du hast Da Costa hochstehend, Amiri nimmt den tiefen Lauf dann nicht auf, wo Jens aus der Position raus ist und ja, dann spielt Freiburg einfach auch gut aus.
Und das ist dieser Nachteil an dieser mannorientierten Verteidigungsweise über den kompletten Platz. läuft einer hinterher, laufen alle hinterher. Und das ist ganz fies, wenn du stattdessen, um das einmal aufzumachen, nur in den Räumen Überzahl schaffen möchtest. Wenn du da einmal hinterherläufst, läufst du nicht in dieser Konsequenz so böse hinterher. Aber man hat auch gesehen, dass Freiburg sich das schon ein bisschen ausgeguckt hatte.
Ja, ich habe noch ein bisschen einen anderen Aspekt, den ich so aus der Kurve mitgenommen habe. Weil wir haben ja auch tatsächlich drüber diskutiert. Wir waren dann hinterher ein bisschen überrascht von der roten Karte. Aber ich habe mir dann hinterher die Frage gestellt, hätte ich jetzt lieber Gelb und Elfmeter gesehen oder rote Karte und den Freistoß? Und in der Retrospektive, wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, den Elfmeter hätte ich genommen. Freiburg aktuell, ich meine natürlich, Grifo hat irgendwie seine Elfmeter-Verschossen-Serie. Der hat auch was gut zu machen. Und ich glaube, selbst wenn wir ein Gegentor bekommen hätten in dem Elfmeter, ist unsere Mannschaft zu 11 noch mal mehr fähig, das Spiel für sich zu entscheiden, so wie wir es auch die letzten Wochen immer wieder gezeigt haben, als zu 10 quasi natürlich auch eine gute Chance. Und durch diesen ganzen Spirit, den wir haben, sind wir resilient genug, dass wir das aushalten können. Das haben wir ja gesehen jetzt auch in diesem Spiel.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer.
Genau, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, das Spiel für dich zu entscheiden, wenn Dominik Kor auf dem Platz bleibt.
Ja, es war ein Flüchtigkeitsfehler, der so erfahren ist, eigentlich nicht passieren sollte. Aber man muss ja fairerweise sagen, es ist Kors 7. Platzverweis, 2-mal rot, 5-mal gelb-rot. Also eine rote Karte ist ja für ihn verhältnismäßig auch noch selten. Aber es ist gar nicht so trivial. Vielleicht muss man das noch einmal sagen. Wenn das Foul im 16er gewesen wäre, wäre es gelb gewesen, weil es keine Doppelbestrafung geben darf. Ne? Weil die Chance einfach so groß ist, dass der Elfmeter in einem Tor mündet. Es hätte aber auch Auswirkungen auf die Sperre gehabt unter Umständen.
Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme steht das Strafmaß noch nicht, aber ich gehe mal von 2 Spielen Sperre aus. Wäre der Freistoß reingegangen, dann wäre es definitiv nur 1 Spiel Sperre. Das haben wir auch schon oft bei anderen Beispielen gesehen und daher kam so nicht. Deshalb gehe ich mal wirklich von 2 Spielen Sperre aus.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Dominik Kor mit dem roten Kartenaspekt eingehen, weil du sagst jetzt, so kommen ist es für ihn gar nicht, dass er rot bekommt. Er ist aber tatsächlich der Spieler, es gibt nur 2 Spieler, die mehr rote Karten jemals in ihrer Karriere in der Bundesliga bekommen haben. Also, ich glaube, das ist Köhler und Luis Gustavo. Also,
das ist schon eine Aussage, aber ich sag mal so, für die Menge an roten Karten, die er hätte haben können, hat er verhältnismäßig wenig. So.
Okay, wenn du es in diesem Aspekt siehst, gebe ich dir 100% recht.
Und dann kam ein schwerwiegender Eingriff. Und da möchte ich mit euch drüber reden und das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und zwar der Wechsel, der dann vollzogen wurde. Hanke Olsen kam rein für Philipp Mwene. Philipp Mwene zu dem Zeitpunkt mit Gelb vorbelastet und auch schon für das kommende Dortmund-Spiel damit gesperrt, weil seine 5. Gelbe. Was gab es denn für Möglichkeiten, dass das, oder sagen wir anders, was sind die Pros und Kontras von diesem Wechsel?
Dachte, du bietest mir jetzt die Steilvorlage. Also ich finde ja, Maxim Leitsch hat es auf der Schiene gegen Augsburg super gemacht. Das wäre doch eigentlich die Option gewesen. Nein.
Die erste Wahl.
Ja, pro auf jeden Fall, dass du somit deutlich mehr Offensivqualität auf der Schiene noch hast. Du hast einen Spieler weniger, aber dadurch hast du auf der Schiene rechts mit Cassie und links mit Nebel einfach 2 Spieler, die dir auch einen offensiven Impact haben, die immer noch gute Flanken mitbringen, die sich da auch wohlfühlen in Räumen, anders oder die halt ein bisschen offensiver denken als Mwene. Das Problem ist halt nur, wann hat Cassie gut funktioniert, wenn Paul Nebel auf seiner Seite war. Und dementsprechend war diese Kombination halt dann zunichte gemacht worden.
Und ich finde auch, Paul Nebel ist ein anderer Spieler, wenn du ihn auf die Schiene setzt und nicht mehr in den Halbraum. Und da verliert er seine gesamte Qualität, meiner Meinung nach. Das ist keine Kritik an Paul Nebel, sondern das ist einfach nicht die Position, die für ihn gemacht wurde. Vielleicht war auch der Gedankengang, Paul Nebel kann sich auch mal im 1 gegen 1, 2 gegen 1 durchsetzen. Er lässt jetzt auch nicht so viel anbrennen. Aber du hattest halt noch weitere Außenverteidiger eben auf der Bank. So, und das ist so der Punkt. Du hast noch einen Silvan Widmer dabei. Du hast auch noch einen Niki Faradschnik mit dabei gehabt. Du hattest, das Philipp Mwene war die Seite von Ritsu Doan, der wirklich stark auch gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du da nicht auch vieles mit Tempo hättest lösen können und Freiburg auch unter Druck gesetzt hättest. Also es ist so ein bisschen die Frage, ich hätte mich, glaube ich, irgendwie auf einem Widmer versteift und hätte lieber Cassio und Nebel auf die andere Seite gezogen und gehofft, dass das trotzdem weiter harmoniert. Aber ich hätte nicht den Wechsel gemacht, Hanke Olsen zu bringen und dafür Philipp Mwene rauszunehmen und Paul Nebel dann auf die Schiene zu setzen, also quasi als Außenverteidiger. Das war für mich ein fundamentaler Eingriff in das Spiel.
Ja, wir hatten in der Halbzeit ja auch schon überlegt, wie wird jetzt reagiert werden, und wir waren eigentlich relativ d'accord alle, dass wir eher Lee rausnehmen würden und umstellen. Was ich nochmal bei Paul Nebel auf dieser Position gerne ansprechen möchte, ist, dass natürlich, wenn du mit Widmer oder auch Niki Ferratschnik hast, die halt defensiv sehr viel stärker sind als Paul, natürlich hast du mit Niki auch enormes Offensivpotenzial, hat er immer wieder gezeigt, wenn er eingewechselt wurde. Und auch Silvan, natürlich halt auf der anderen Seite, muss man überlegen, ob das offensiv so ist. Aber ich glaube, die Defensive wäre vielleicht etwas sattelfester gewesen. Und du hast gerade gegen Doan gesehen, da sah Paul am Ende, da gab es auch eine Situation, wo Doan sich nochmal so fallen lässt, weil Paul irgendwie gehalten hat. Also ich fand das gerade defensiv, und so muss man eigentlich ja denken, defensiv und dann versuchen irgendwie zu kontern, eigentlich eher die zweitbeste Option.
Ich fand es insgesamt die beste Option, bin ich ganz ehrlich, weil auch Waratschnik oder Widmer hätten das nicht verteidigen können, weil Freiburg hatte dann immer wieder in diesen 3 gegen 2 Konstellationen am Flügel so lange diese Überzahl ausgespielt, bis sie einen freien Fuß hatten, reinflanken konnten und dann halt da auch ihre körperliche Überlegenheit dann ausspielen wollten. Und da hätte, wie gesagt, Widmer Waratschnik nicht geholfen. Waratschnik finde ich sowieso auf der Schiene, dann noch fußverkehrt, ganz schwierig. Da tust du ihm auch definitiv keinen Gefallen. Klar, Widmer hättest du reinbringen können, Kassier rüber. Kassier hätte jetzt aber auch, glaube ich, im 1 gegen 1 gegen Doan jetzt nicht viel mehr ausgerichtet wie Nebel, weil es kam immer wieder, haben sie einfach diese 3 gegen 2 in der Außenspur ausgespielt. Zack, irgendwann Flanke rein, pam. Und das haben sie halt ausgenutzt, das Mainzer 5 da ehrlicherweise, bis auf Moritz Jens jetzt nicht die Defensivkopfballhünen da innen drin hatte. Also man hat es auch an den Statistiken gemerkt. Da Costa, der hat 27% seiner Kopfballduelle gewonnen. Hanke Olsen hat 0% seiner Kopfballduelle defensiv gewonnen. Und das war das Freiburger Spiel. Du hast ja manchmal gesehen, die haben dann Ginter einfach vorgeschickt aus der Innenverteidigung. Langer Ball in die Richtung und dann entweder direkt aufs Tor oder für den zweiten Ball. Und da haben sie Mainz zu 5 schon den Zahn gezogen. Und da hast du schon gemerkt, okay, sie haben diese Überlegenheit, auch wenn es vielleicht aus Freiburger Sicht oft nicht schön war, aber ausgenutzt.
Auch insgesamt hatten wir nur 35% gewonnene Kopfbälle, so wollte ich sagen. Also das unterstreicht natürlich dein Argument, aber auch der Rest der Mannschaft hat wirklich nicht viele Kopfbälle gewonnen. Und finde ich tatsächlich erstaunlich.
Dafür, dass die Mannschaft natürlich in dieser Saison eigentlich so kopfballstark ist, brutal auffällig.
So, und ich würde gerne jetzt quasi auch schon auf die nächste Situation zu sprechen kommen, nämlich das 1-1. Und da hat man wieder einen Spieler gegen uns getroffen, der irgendwie, seit er bei Freiburg ist, sind wir einfach sein absoluter Lieblingsgegner. Ja. Nämlich Gregoritsch hat in 6 Spielen gegen uns einfach 5 Scorerpunkte und 4 Tore gemacht. Also, wenn der gegen uns aktuell spielt, dann klingelt's.
Der Kregel. Ich muss sagen, in erster Linie, das ist halt einfach ein schönes Tor. Das ist eine wunderschöne Flanke, ein schöner Kopfball. Das möchte man jetzt aus Mainz 50 natürlich nicht hören. In zweiter Linie, wenn man sich es mal genauer anguckt, war das ein bisschen dämlich verteidigt von Sano tatsächlich, weil die sind eigentlich 2 gegen 2 am Flügel, sodass die Flanke gar nicht zugelassen wird, weil Sano so einen Tiefenlauf von Grifo aufgenommen hat. Dann spielt Freiburg den Ball nochmal zurück. Sano geht ohne Grund in die Mitte, da war kein Mensch mehr, da war auch kein Raum, den er covern musste, weil Amiri war vor der Innenverteidigung schon. Und dann ist auf einmal Cassie Unterzahl, geht zu Grifo, wer ist frei? Günther am Flügel kann unbedrängt flanken und er kann gut flanken. Also du musst ihn zumindest unter Druck setzen, damit er nicht zu 100% in Ruhe dabei in seiner Aktion die dann ausführt. Und dann kommt das dabei raus, was du halt dann aber auch schwer verteidigen kannst in der Box.
Günther vielleicht auch jemand, wo man mal sagen kann, warum ist eigentlich der nicht in der Nationalmannschaft? Ne? Auch linker Verteidiger, da ist es jetzt nicht so, dass Deutschland da zurzeit ein Überangebot hätte. Und jemand, der mit 30 wirklich konstant gute Leistungen bringt, seit Jahren Kapitän ist, ist vielleicht auch ein Charakter, der sowohl charakterlich, aber halt auch vom Fußballerischen her die Nationalmannschaft mal weiterbringen könnte. Jetzt einfach mal nur als Einwurf mal für den Gegner, weil tolle Flanke, einfach tolles Tor, toll gemacht, toller Laufweg, und Gregoritsch kriegst du dann eigentlich auch nicht mehr gut verteidigt. Und ich würde da auch nicht den Disput aufmachen, Hanke Olsen oder Jens, das ist einfach in dem Moment verloren. Das ist vergossene Milch. So, tolles Tor, kannst du nichts machen.
Ja, der Gregoritsch, genauso wie Johnny Burkhardt beim 1-0, kannst du nicht verteidigen in dem Moment.
Ja. Aber was mich so ein bisschen nochmal auf das Pro und Contra zurückbringt, man muss Henriksen ja eigentlich schon in einer gewissen Art und Weise recht geben, weil Nebel hat jetzt keinen krassen Fehler gemacht defensiv. Er hat defensiv die Tür schon irgendwie zubekommen und das war nun wirklich nicht einfach. Gleichzeitig hatten wir trotzdem Möglichkeiten, Tore zu schießen. Und wir haben ja noch ein Tor geschossen gegen eine Mannschaft, die in den letzten 6 Spielen, das hat Nico Bungert ja zu Recht gesagt, kein Gegentor kassiert hat. Und das in Unterzahl ist schon außergewöhnlich. Was mich nur tierisch auf die Palme gebracht hat, war, dass wir die Möglichkeit hatten, nicht nur auf ein Tor, sondern auf, meiner Meinung nach, 3 Tore hatten. Und es waren hervorragende Möglichkeiten, die ich einmal kurz mit euch durchgehen möchte, weil wir sie am Anfang schon in anderer Art und Weise angesprochen haben. Und zweimal ist die Situation, dass Jae-Sung Lee quasi im Halbraum im 16er zwischen 5er und 16er Kante am Ball ist, in den Rücken der Abwehr gekommen ist. Die Abwehr verteidigt mit dem Gesicht in der Kette aufs eigene Tor zu und Lee chippt die Bälle zweimal ins Zentrum, wo Atubolu sagt, ja, moin, dankeschön, den hole ich mal eben runter. Und dann fallen einem halt so Tore ein, wie das 1:0 durch Kassi, der das Ding halt scharf zwischen Kette, Torwart reinknallt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach riesengroß. Und wir hatten das Thema Glück erzwingen. Da ist die Chance riesengroß, dass ein Eigentor geschossen wird. Wir haben das Premierentor von Paul Nebel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch so ein Ding aus einer viel schwierigeren Situation. Einfach weil es so scharf geschossen ist, da in diesen Raum rein. Dann ist der Ball halt einfach mal drin. Und diese Situation muss Lee, Entschuldigung, jetzt ist er gestandener Bundesligaspieler und ein wirklich smarter Offensivspieler, die muss er einfach sehen. Wenn er die zweimal da scharf reinbringt, ist Minimum einer davon drin. Bei einer 50-50-Situation, das ist Mathe, ist mindestens einer davon mal drin, wenn der andere nicht drin ist. Aber den beim ersten Mal zu chippen, da habe ich mich schon geärgert. Aber diesen Fehler beim zweiten Mal dann noch zu wiederholen, da habe ich mich richtig aufgeregt, weil gegen eine defensiv starke Mannschaft wie Freiburg, diese Möglichkeiten bekommst du nicht. Nicht häufig. Und dann bekommst du sie schon zweimal und dann nutzt du sie nicht. Und das wäre das 3-1 gewesen. Und das wäre schon, Entschuldigung, oder das 2-1, es wäre ein böser Nackenschlag für Freiburg gewesen.
Was ich bei den ganzen Chancen jetzt einfach mal, um ein bisschen von Lee wegzukommen, so interessant finde, ist, wie gut es funktioniert hat mit den tiefen Läufen von Johnny in der zweiten Halbzeit. Also merkt man auch, offensichtlich wurde da in der Halbzeit nochmal drüber geredet. Und Johnny konnte endlich mal auch seine Geschwindigkeit entfalten und seine eigentliche Dribblingstärke auch mal ausleben. Und der eine von den dreien, den du jetzt gerade noch nicht angesprochen hast, da hat ja Johnny 3-1 quasi im Vollsprint, macht sogar noch einen Freiburger irgendwie gefühlt getunnelt oder macht den irgendwie nass und kommt dann selbst zum Abschluss, leider auf den Torwart. Aber da sage ich mir, okay, also diese Läufe von Johnny, die haben extrem gut funktioniert in der zweiten Hälfte.
Es war eine brutale Aktion. Also er hat ja neuerdings 1-gegen-1 Situationen, wo du dich umguckst. Ne? Also das ist wirklich stark, da hat er auch nochmal dran gearbeitet. Aber es war ja eine 3-gegen-1 Situation und der lässt 3 Mann in die falsche Richtung laufen. Mhm. Kommt frei aus der Zone 14 direkt an diesem diesem Halbkreis vor dem 16er zum Abschluss. Ich glaube, er ärgert sich, weil da ist dann mehr drin. Wesentlich mehr drin. Es kommt zwar noch Kassi, bis dahin sind dann aber selbst die Freiburger wieder zurückgelaufen. Und den hoch aufs Tor zu geben, das ist nicht der smarteste Move. Also entweder das Ding knallt an den Winkel oder er geht halt nicht rein, weil der Torwart eine gute Reaktionszeit hat mit den Händen. Wenn du den flach bringst, der Weg wird einfach mega weit für den Torwart. Und selbst wenn der Ball flach Richtung Torwart geht, du zwingst den Torwart zu der Entscheidung Hand- oder Fußabwehr. Und das kann die Millisekunde sein, wenn der Ball hart geschossen ist, wo er reingeht und dann sieht der Torwart doof aus. Da der hohe Abschluss. Ich glaube, Johnny hat sich da richtig über sich selbst geärgert in dem Moment. Vielleicht war so dieser FIFA-Modus, den wir alle kennen, dreimal nass gemacht und jetzt in Winkel damit.
Wenn ihr euch erinnert, Johnny hat ja in einer sehr ähnlichen Position dieses Jahr schon ein Tor geschossen, was genau in den Winkel ging. Und vielleicht hat er sich einfach ein bisschen zu sehr an diese Situation erinnert gefühlt, wie perfekt er den Ball da getroffen hat. Ja, wie du schon sagst, wenn er flach gemacht wird, hat er wahrscheinlich eine sehr viel höhere Chance. Mich hat im ersten Moment mehr geärgert, dass er auf den Torwart gegangen ist und nicht links oder rechts in Winkel.
Ich glaube, der war einfach kaputt. Der ist über einen halben Latz gerannt und ich glaube, das ist auch Berli. Es ist an sich eine Qualitätsfrage. So, Johnny hat eine unfassbare Qualität im letzten Drittel, aber sowohl bei ihm als auch bei Lee glaube ich, dass da einfach die letzten Körner dann auch gefehlt haben. Aber Das ist schon so eine Sache. Ich schaue mir so, hab so Lee vor mir, sehe so 6 Tore, 6 Assists und man fragt sich so, wo? Wo? Ne? Aber das ist ja eine Qualität auch, die er hat, ne? Obwohl du oft denkst, boah, Wahnsinn. Also da fehlt eigentlich so die Präzision, gerade im letzten Drittel, was so diesen letzten Ball vor dem Torabschluss angeht, die du bei Johnny dann hast, was die Verwertung angeht, bei Cassie jetzt mittlerweile auch. Aber auch, dann sind wir beim zweiten Tor, Offensivkopfball Hanke Olsen, wie er den da reinwuchtet. Krass, auch wenn ich sagen muss, boah, Ginter, der stand ganz schön auf der Ferse, der ist ja quasi nach hinten umgefallen. Da, wenn er auf dem Vorderfuß steht, kann er sogar nach vorne gehen und ihn wegköpfen, weil das wäre schon möglich gewesen. Aber soll Hanke Olsens Kopfball aus 11 Metern nicht schmälern, weil komplett so aus seitlicher Ausholbewegung, das war schon krass.
Ja, einer der wenigen Kopfbälle, der mit der Hüfte reingemacht wurde, gefühlt. Also, das war eine Hüftrotation wie ein Gelenkbus. Also, das war schon ziemlich stark. Was ich an dem Tor aber so unglaublich finde, ist eine andere Geschichte. Ich habe zum ersten Mal, vielleicht habe ich es einmal erlebt in diesem Stadion, aber ich habe es nicht mehr ganz bewusst. Vielleicht war es damals kurz vor Schluss gegen Frankfurt und Choupo-Moting köpft das Ding noch gerade eben so rein. Da habe ich es vielleicht mal erlebt. Aber es hatte was Außergewöhnliches. Und zwar hat das Stadion dieses Tor für mich verursacht. Und wie laut es in diesem Moment war, wie krass die Druckphase war, wie sehr 30.000 es gewollt haben. Das hast du gemerkt. Es gab keine Alternative in diesem Moment mehr zu einem Tor. Und ich kenne dieses Phänomen beispielsweise Schalke gegen uns. Ich glaube, es war die vorletzte oder letzte Bundesliga-Saison von Schalke. Wir auf Schalke, wir haben 1-1 gespielt. Und einfach auf einmal wurde diese Arena laut auf Schalke. Und auf einmal war der Ball drin. Und du hast dich gefragt, wie zum Henker ist das jetzt passiert? Und genau so ein Ding war das. Und das ist jetzt so ein Moment, wo die Mewa Arena auf einmal anfängt, ihre Magie zu entwickeln. Provoziert durch diese unfassbare Choreo, durch diese unfassbaren Erfolgserlebnisse in dieser Saison, provoziert auf Bock auf mehr, nicht Bock auf Bau, sondern Bock auf mehr, ja, den Ball dann da reinzuköpfen, auf diese Art und Weise, das war ein Tor von 30.000. Hanke Olsen musste nur einen Kopf hinhalten.
Das war unser Jubiläumstor. Ich habe eben schon gesagt, bei Johnny, das war das Tor zum richtigen Zeitpunkt. Aber das war, wie du schon sagst, das war unser Tor. Das war dieses Tor, wo wir wussten, okay, heute verlieren wir nicht mehr. Dieses, das Gefühl, wenn wir einfach als Fans, als Mannschaft, wenn alles sich vereint, wenn alles sich kumuliert.
Ja.
Und diese, du hast eben schon gesagt.
Wo es kein Oben mehr gibt, genau, kein Unten mehr gibt, genau, kein Links mehr, kein Rechts mehr, kein Vordermann, keine Vorderfrau mehr. Alles ist eins. Es ist wirklich pervers. Und dann fällt dieses Tor und du denkst, lauter geht ja gar nicht mehr, lauter schreien kann ich gar nicht mehr. Auf einmal schaffst du noch 2 Oktaven und dann sitzt der Behner auf dir drauf. Und das ist halt, das sind Momente, für die gehst du ins Stadion, ja. Aber nur dann darfst du dich auf mich draufsetzen, aber nur dann.
Die komplette Stadionreihe vor mir ist einfach umgeklappt. Die war einfach, die war einfach weg. Da lagen alle Leute aufeinander, es war alles durcheinander, Fahnen sind durch die Gegend geflogen gefühlt. Es war wirklich komplett random. Es war so unfassbar geil.
Das ist dieser Moment, wo einfach dieses Chaos da ist, das pure Ekstase auslöst. Das ist auch eins dieser Gefühle, das zu groß ist für den Alltag. Das kannst du nur im Kollektiv erleben. Das ist wie kollektive Trauer, wie kollektive Enttäuschung, das ist wie kollektive Euphorie und das ist kollektive Ekstase dann hinten drauf. Und das sind Gefühle, die kannst du nur in der Gemeinschaft erleben, die kannst du nirgendwo anders sonst erleben als im Sport, meiner Meinung nach, oder vielleicht noch auf einem Konzert. Aber diese Euphorieausbrüche, die sind für den Sport schon einzigartig und gerade im Fußball mit der Fankultur hinten dran, das kam bei diesem 120-jährigen Jubiläum zusammen und in dem Moment ist dir alles egal, du knutschst wildfremde Leute knutschen dich. Ich habe 2 Kinder in 2 Sekunden gezeugt, es ist Wahnsinn, was da alles gleichzeitig passiert, unfassbar. Also irgendwo wurde auch noch was ausgetragen, also es ist einfach geil. Also das ist, wenn du in dem Moment ein Foto schießen würdest, dann sind es so diese absurden mittelalterlichen Folterbilder, wo alles...
Hieronymus Bosch meinst du?
Ja, sowas? Genau. So, einfach diese Wimmelbilder, ne? Wo ist Hanke? Da ist Hanke. Alles war mit Hanke und Ösen, aber dieses Tor, das war reingeschrien.
Aber auch die Drangphase vorher, es lag in der Luft. Wir wussten, es passiert gleich irgendwas. Das waren ja, ich glaube, wirklich fast 5 Minuten, wo es so geknallt hat im Stadion. Wo du richtig gemerkt hast, oh... Auch die anderen Tribünen. Irgendwas passiert hier.
Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und das war das Außergewöhnliche. Diesen Druck kann auch ein leeres Stadion, ein wesentlich leeres Stadion erzeugen. Das ist damals passiert gegen Leipzig in diesem legendären Corona-Spiel, das die Jugendmannschaft ja gefühlt gewonnen hat. 10.000 Bekloppte, die einfach nur Krawall machen in dem Moment. Krawall im positiven Sinne, ja. Und weil das Entscheidende ist, wie vorher das ganze Stadion angezündet wurde. Und zwar mit einem Liedgut, das einfach alle kannten. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich bin da ganz, ganz stark für. Mehr noch die anderen mitnehmen, mehr noch die Gegengrade mitnehmen, noch mehr. Wir haben häufig diese Wechselgesänge im Block, wo man sich gegenseitig hochschaukelt. Das macht schon richtig Bock. Wenn du das im Stadion richtig hochziehst, macht es richtig Alarm. Aber nichts kommt dagegen an, wenn 30.000 Irre auf einmal anfangen, ein Lied zu singen, das sie alle kennen, von klein auf an, weil es zur Geschichte, weil es zur 120-jährigen Geschichte dieses Vereins gehört. Und dann geht's wirklich nach vorne. Und dieser Moment, dafür bist du Fan geworden. Du weißt es noch nicht, aber dafür bist du Fan geworden.
Und dann kam leider Lukas Kübler.
Ah, jetzt hör doch auf!
Sorry, dass ich diesen romantischen Moment jetzt zerstören muss, aber es war ja leider das 2-1 nicht das Ende der Fahnenstange.
Ja, war aber auch zu erwarten irgendwo, weil sie waren platt. Sie waren einfach platt.
Und man hat ja auch hinterher noch gesehen, Robin Zentner hat ja noch 2-3 andere Eisen aus dem Feuer geholt, die auch hätten reingehen können. Also irgendwo hätte Freiburg schon noch sein Tor gemacht, glaube ich. Aber natürlich war das so, 5 Minuten, nachdem wir dieses Tor geschossen hatten, es war ein kleines bisschen Ernüchterung, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, es könnte noch einer fallen für uns.
Und dann sind wir wieder beim Thema individuelle Qualität. Also wie Doan Jens aussteigen lässt und das Ding mit gefühlten 800 km/h ähnlich, also der war schon härter als das Ding von Cassie, aber da reinprettert, also entweder Eigentor oder da hält einer so einen Fuß hin. Von daher, das war schon wieder stark gemacht.
Jens ja ansonsten mit einer starken Partie, auch wie er es hinten zusammengehalten hat. Ich weiß, du bist da vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Ich finde hier individualtaktisch von ihm nicht gut gemacht. Also es ist ja kein Laufduell, sondern es ist ja ein Dribbling, das schon so halb aus dem Stehen kommt. In dem Moment gehe ich nicht mehr runter. Im 16er sowieso das Risiko runterzugehen zu dem Zeitpunkt schwierig. Könnte auch nochmal einen Elfmeter geben. Und allgemein, wenn du runtergehst, musst du ihn haben, ansonsten bist du aus dem Spiel. Und wenn du schon einer weniger bist, in der Situation so kurz vorm Tor runterzugehen und dich aus dem Spiel zu nehmen tendenziell, ich weiß nicht, ob er die Entscheidung nochmal so treffen würde. Und ich weiß nicht, ob, wenn er die Situation in Spielen vorher gehabt hätte, runtergegangen wäre. Vielleicht auch da eine gewisse Ermüdung, sich gesagt, so, ich probiere jetzt den einfach nur noch wegzuspitzeln. Aber wenn er da oben geblieben wäre, wäre vermutlich weniger passiert. Das ist meine feste Meinung.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er da jetzt groß genau drüber nachgedacht hat, gehe ich da jetzt in den Laufweg mit.
Meinst du nicht, der hat eine Pro- und Kontraliste gemacht?
Natürlich, der hat da nochmal kurz, ist auch nochmal gegenchecken lassen, ob da wirklich alles drauf ist oder nicht.
Robin, ich würde runtergehen, ja? Ja, was sagst du? Ja, mach ich.
Kann ich wirklich? Okay. Nee, ich sag mal so, das ist sau eklig. Doan steht und Jens steht auch. Und wer ist dann schneller auf den ersten 3 Metern? Ja, aber sowas von Doan. Also ich kann das schon verstehen, dass du dann all in gehst und dann, wenn du überzeugt davon bist, du erwischst den Ball, gehst du halt dahin, weil das machen ja die kleinen Spieler. Schau dir mal Bernardo Silva bei City an. Der hat das perfektioniert. Im 1 gegen 1 hat man mir früher immer gesagt, ja, geh mal mit ganz viel Tempo drauf und dann machst du irgendeine Finte und dann gehst du vorbei. Nein, gerade auch die Spieler, die nicht das Tempo haben, die bringen den Abwehrspieler zum Stehen, um dann mit 2, 3 schnellen Schritten, die irgendwie auch auf der Koordinationsleiter immer ballern, schnell vorbeizugehen, dann auch vielleicht irgendwie freie Schussbahn, freie Flankenbahn. Und das macht er dann halt auch einfach sehr gut.
Ja, ist unheimlich schwer zu verteidigen. Auch hier Kritik auf hohem Niveau. Ähnlich wie schon vorhin an Dommelchor. Ja, aber wir sind auf Platz 3. Wir sind jetzt ein Top-Team. Da darf ich auch mal kritisieren.
Solche Fehler dürfen nicht passieren.
Du wärst gern dabei gewesen. Gib es zu.
Ehrlich, ich hab mir die Folge angehört. Ich war Dienstagmorgen im Flieger zurück von London und ich habe gelacht ohne Ende in den Flieger. Ich glaube, die Leute haben gesagt, hat der Sinn noch alle?
Das war
wirklich geil.
Ich wusste ganz genau, was passiert. Und es ist mal wieder mein Schicksal, dass ich nicht im Podcast bin, wenn wir so einen Scheiß machen vorher.
Ja, immer wenn wir singen, bist du nicht dabei.
Ja, und ich glaube mittlerweile, ich bin einfach ein gutes Omen dafür. Wenn ich nicht im Podcast bin, dann passiert irgendwas Geiles vorher.
Fassen wir einmal kurz zusammen. Sind wir zufrieden mit dem Punkt? Ja, auf jeden Fall, weil Bonuspunkt, scheißegal. Auch wenn wir jetzt nicht an diesem Spieltag schon die Klasse gehalten hätten, wäre es mir Wurst gewesen, weil an den Abstieg habe ich eh nicht mehr geglaubt. So pessimistisch kann auch ich nicht veranlagt sein. Das ist das eine. Und das andere ist, in Unterzahl das Ding gewuppt. Du merkst, die Mannschaft glaubt an sich selbst. Es ist nicht zu erwarten, dass sie einbrechen wird. Von daher, ich bin komplett fein damit, auch wenn ich ein bisschen niedergeschlagen war nach dem Abpfiff.
Kann ich mir vorstellen. Ich sag Gold wert der Punkt am Ende auch wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt. Ich finde, es hat dennoch einen Makel, nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise. Denn du hast, glaube ich, vorhin angeteasert, es gab einen einzigen Wechsel in dem Spiel. Und das war Andreas Sanko-Olsen zur Halbzeit für Philipp Mwene. Den Wechsel, da haben wir wirklich eine Pro- und Kontraliste vorhin gemacht. Ich muss sagen, was hast du denn für Möglichkeiten in Unterzahl, um deiner Mannschaft zu helfen? Das ist ständig einen Bruch in den Rhythmus des Gegners reinzubringen. Das kannst du mit Freistößen ziehen, aber auch mit Wechseln. Du hast die Möglichkeit, frische Kräfte zu bringen, gerade in der Schlussviertelstunde, wo du dann wirklich im absolut roten Bereich bist, wenn du in Unterzahl bist. Und das kann ich ehrlicherweise nicht verstehen. Wir hatten ja schon mal die Debatte, klar, Henriksen wechselt sowieso sehr konservativ und spät. Und nach dem Hoffenheim-Spiel hat er ja mal auf eine Frage geantwortet, warum man so spät und so gar nicht gewechselt hat, weil er das Spiel gewinnen wollte. War eine klare Aussage. Ich kann das aber dann nicht verstehen, wenn du Schweizer Nationalspieler auf der Bank hast, wie Wiedmer und Co. Also da, auch Maxim Leitsch. Also kannst du mir nicht erzählen, dass du den nicht bringen kannst in der Situation oder andere Spieler. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, weil das macht was mit dir als Auswechselspieler, weil du weißt, ja okay, der Trainer vertraut mir da zero gerade in dem Moment.
Und vor allen Dingen ist er auch nicht gerechtfertigt. Ich erinnere einmal zurück, Unterzahlspiel Frankfurt, Niki Faradschnik, den du reingebracht hast, einfach nur, um mit Highspeed anzulaufen und dann noch das 3-1 zu erzwingen. Also das Learning müsste ja eigentlich auch bei Henriksen in dieser Saison schon ein anderes sein. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ihm diese Wechselthematik auf die Füße fällt. Deswegen war ich komplett baff, warum tust du das denn jetzt? Auch Nelson Viper läuft ja ohne Ende. Also auch der wäre in den letzten Minuten nur zum Anlaufen. Auch das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, irgendwann kriegst du es dann halt nicht mehr verteidigt, weil die Mannschaft, und das haben wir festgestellt, sowohl offensiv als auch defensiv dann halt platt ist. Jens geht dann runter, weil er nicht mehr kann. Lee spielt ihn nicht mehr scharf vorne rein, weil er nicht mehr kann. Und Johnny zimmert das Ding halt eher halb hoch in die Mitte vom Tor, weil er nicht mehr kann. So, und das ist dann halt ein bisschen, ja, gebe ich dir recht, ein bisschen fahrlässig.
Ja, und zwar, wir haben ja eigene Spieler, die so lang gehen können. Also sagen wir jetzt gerade Paul Nebel und Kai Schusano, den sag ich mal, da mache ich überhaupt keine Gedanken, dass die Strecke gehen können. Aber ich finde gerade, Amiri hast du schon angemerkt, wie krass er auf dem Zahnfleisch geht. Und ich, also mein Hot-Take dazu ist, Amiri wäre ausgewechselt worden, wenn Maloney im Kader gewesen wäre. Und Maloney war nicht im Kader. Und,
aber dafür stattdessen Hong genau. Und Nardin, wo er bisher eigentlich immer war, entweder Hong oder Nardin ist im Kader, waren jetzt beide im Kader. Wo ich mich gefragt habe, was war denn jetzt die Idee? Wie offensiv wolltest du denn werden?
Genau, und die defensivere Variante mit Maloney eben nicht im Kader. Und da muss ich sagen, das ist eine grobe Fehlplanung eigentlich vom Trainerstab vorher, dass du nicht eine Variante wenigstens hast, die du da ziehen kannst oder die du da ziehen möchtest. Weil ich sag mal so, Hong könntest du theoretisch natürlich auf dieser Position bringen. Aber ich glaube, dass Maloney sehr viel mehr im Saft steht aktuell als Hong.
Kenne die Beweggründe ehrlicherweise nicht. Ich finde, als Trainer ist es dann manchmal auch so eine Bauchentscheidung, ne? Also auch nur da einfach aufzuzeigen, hey, du bist nicht vergessen, sondern gute Trainingsleistung, du bist zurück im Kader. Bei Maloney war es vielleicht nicht so, ich habe keine Ahnung, ich war weder in der Trainingswoche da, noch bei Pressekonferenz, noch Spiel. Alles Vermutung, aber ich gebe dir recht, du hast diese defensive Sechser-Option in dem Fall einfach nicht drin. Und das ist dann schon fahrlässig, wie, dass du halt gar nicht wechselst und dann könntest du wieder eine Pro- und Kontraliste machen. Ja, du willst nicht irgendwie den Flow aus der Mannschaft rausnehmen versus du brauchst frische Kräfte, du musst den Rhythmus aus dem Spiel des Gegners rausbringen. Ist alles ein Für und Wider am Ende 2-2 und Dortmund kommt in 2 Wochen und dann ja mit 2 neuen Spielern definitiv.
Ja, wird spannend. Dortmund, die letzten 5 Spiele, nur 2 Siege, dafür 3 Niederlagen. Mwene fehlt mit Gelbsperre und Chor mit Rotsperre mal definitiv, weil das eine Spiel ist auf jeden Fall mal weg und wir tendieren mal eher zu 2 Spielen Sperre. Ja, spannend, wie du das auflöst. Also ich würde mal sagen, Maxim Leitsch hat sich aufgrund der Leistung von Hanko Olsen für einen Startelf-Einsatz empfohlen.
Ich dachte, jetzt kommt Leitsch auf die Schiene.
Ja, das möchte ich ihm und uns nicht nochmal antun. Aber ist natürlich auch spannend, also was du dann mit der MW-Position machst, weil diese Schienenspieler sind schon brutal wichtig für deine Offensive, nicht nur für die Defensive. Defensiv kriegen wir das vielleicht irgendwie gestoppt, aber gerade dieser Raum sowohl für Flanken, aber als auch nochmal invers reinzugehen, als auch nochmal das Spieler zu binden, das machen beide extrem gut. Sowohl Cassie als auch im Vene. Und wenn einer davon ausfällt, merken wir schon, das kriegen wir nicht kompensiert im Kader. Und Henriksen muss sich überlegen, wie er es angeht, weil das offensive Loch, das Paul Nebel hinterlässt, kriegst du momentan auch nicht gestopft. Und da würde ich eher mal auf Außen überlegen, mir eine andere Lösung anzugehen, als Paul Nebel und Cassie dieses Traumduo auf Rechtsaußen aufzulösen.
Das habe ich auch gerade überlegt. Ich würde eigentlich gerade für die Offensivstärke einfach dieses Traumduo auf der rechten Seite einfach mal als Ganzes belassen. Natürlich ist Cassie auf die andere Seite ziehen der Spieler, der ja eigentlich wahrscheinlich am besten auf diese Position passen würde, natürlich eine Option, weil wir mit Silvan und ein bisschen hinten dran wahrscheinlich auch Niki Ferratschnik Leute haben, die auf der Rechtsverteidigerposition auch spielen können. Natürlich Danny da Costa noch zusätzlich, aber der ist jetzt wahrscheinlich gar keine.
Doch, weil wir jetzt nämlich auf Viererkette umstellen. Ich spoiler es jetzt mal kurz hier.
Wäre mal gegen Dortmund, wäre das so ein Move, der wieder alle Dortmunder komplett verwirren wird.
Wir werden in einem 4-2-3-1 spielen. Nelson Weiber von Anfang an. Johnny darf sich noch ein bisschen erholen von der Nationalmannschaft. Nach einem Doppelpack von Nelson Weiber kommt dann der Wechsel und Johnny macht einen Deckel drauf. Ja, habt ihr hier aller gehört? Aller Hopp. So machen wir es, oder?
Soll ich das Fieberthermometer bei dir mal anlegen?
Aber was ich interessant finde,
hey, Nelly, mir wurde immer gesagt, du bist viel zu kritisch, das ist viel zu viel Kritik. Ne. Dann darf ich ja jetzt wohl auch mal ein bisschen träumen. Ist auch wieder nicht recht.
Aber was ich gerne nochmal betonen möchte, Nelson Weiber darf sich von der Nationalmannschaft nicht erholen, oder was?
Ja, also wenn du in den unteren Mannschaften spielst, ist das ja nicht so eine Belastung wie bei den Großen, deswegen ist es dann auch egal.
Kannst du sogar vor Ort angucken, am Böllenfalltor. Ja. Ne? In Spanien. 9 € kostet da so ein Ticket.
Aber ist schon spannend eigentlich gegen Spanien, ne?
Schon geil, ich habe auch kurz überlegt.
Sollen wir machen?
Mal schauen.
Das war ein klares
Nein.
Dann
ist es doch wieder die U21. Denkst du, Kleines, klares Jein.
Die Generation Maybe hat wieder zugeschlagen.
Was definitiv kein Maybe ist, die Pause ist jetzt da, Nationalmannschaftspause. Und danach geht es gegen Dortmund weiter. Und ich werde mich jetzt bei meinen Gästen bedanken, dass sie da waren. Dominik Theis von der AZ.
Gerne, gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Und Benedikt Engelbert aus Hanheim.
Gute. Ja, tschüss.
Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
Bye, bye.